Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Peace.
Shalom.
Bewegt Bild Banausen, Nummer 333, Schnapsal heute.
Ja, aber sowas von. Und es gibt keinen Schnaps.
Nee, es gibt keinen Schnaps. Aber das ist wieder ein krasser Zufall.
Dass es keinen Schnaps gibt?
Nee, dass wir heute die 333 aufnehmen. Wegen einem bestimmten Film. Weil jetzt verdoppeln wir die 333.
Ja, klar.
Schon krass, oder?
Ein bisschen ums Eck gedacht.
Und wir haben auch an Kinskis Todestag haben wir die Kinski-Folge aufgenommen, die Support-Episode. Und jetzt haben wir die 333 und nehmen hier einen Film über, über eine der Töchter des Satans auf.
Eine der Töchter, ja.
Ja, Satan hat viele Töchter und Söhne. Ich bin einer davon.
Das erklärt so einiges.
Ja, ich praktiziere Satanismus, falls ich mich noch nicht geoutet habe, was meine Religion ist. Also, jetzt in Folge 333 wird Zeit. Aber Satan! So, hey, Satan!
So viel Zeit verbringst du damit gar nicht, oder? Weil ich habe es ja noch gar nicht mitbekommen.
Ich mache das eher ein bisschen, ja, ich mache das subtil. Du wirst schon mitbekommen, wenn ich dann schwarze Messen abhalte, die du dann mit Voodoo-Puppen und so, dann wirst du es mitkriegen.
Okay. Und was machst du da so privat? Also dann betet man dann auch Satan an oder wie läuft
ja,
das ab?
Ja, du ziehst dich nackt aus und übergießt dich mit Ziegenblut.
Okay.
Und
jeden Abend oder was?
Und hörst Rammstein rückwärts.
Okay.
Okay, ja. Sagt er.
Keine Lust darauf. Das ist irgendwie nicht so meins.
Wie sagst du schön? Man muss doch Dinge auch mal ausprobieren, bevor man da sagt, das ist nichts für mich, sondern mal ein bisschen go with the flow.
Sind das dann auch die Aktionen, wo die Badewannenfilme zum Einsatz kommen? Weil das klingt ja so, als wäre das ein bisschen zeitaufwendig.
Danach kommen die Badewannenfilme zum Vorschein, ja.
Okay, das erklärt, warum du so viel Zeit in der Badewanne verbringst.
Das erklärt, das sind meine satanischen Rituale.
Okay.
Ja, genau, das wird sein. Nee, das sind zwei Paar Schuhe, die Badewannenfilme und die satanischen Messen.
Okay. Ja, es klingt nach unheimlich viel Putzen.
Ich mache da auch, das ist natürlich in der Hinsicht, das ist ein Albtraum für dich. Mhm. Ich mache dann auch immer einen Zoom-Call mit Hoffi und so. Die sind auch am Start.
Und dann zieht ihr euch im Zoom-Call nackt aus und wurde da noch nicht abgemahnt.
Ja, wir haben da, also unsere satanischen Rituale wurden da bis jetzt noch nicht geahndet.
Mhm. Dass ihr da noch keinen OnlyFans-Account draus gemacht habt? Naja, also es würden sich doch garantiert ein paar Bekloppte reinziehen.
Ja, dazu bräuchten wir mehr als 4 Zuschauer. Insofern dachte ich, das lohnt sich noch nicht mit OnlyFans. Ist noch nicht populär genug.
Ja, dann promoten wir das hier mal ein bisschen.
Wir sind nicht die bekanntesten Satanisten, drücken wir es mal so aus.
Okay.
Ja. Mhm. Cool eingestiegen wieder.
Ja, großartig. Ja, zumal wir über den Film ja wirklich erst gegen Ende sprechen.
Das stimmt, ja.
Ja.
Aber was wir heute machen ist, wir schließen hier den einzigen November 2023, den jeder von euch da draußen jemals erleben wird, schließen wir heute ab. Denn das ist die letzte Episode des Monats und viele Zuhörer und Zuhörerinnen, besonders die SupporterInnen, lauschen ja voller Vorfreude, weil die ja wissen, was passiert in der letzten Folge des Monats.
Mhm.
Da werden erstens mal die Punkterater, da wird erstmal klar, wer gewonnen hat und wer da an der Spitze sich festsetzt und vielleicht eine Rezension gewinnt, auch wenn er nicht supportet. Oder sie. Und dann werden auch Lose gezogen und Auftragsfilme vorgelesen, die wir im nächsten Monat vornehmen.
Mhm.
Und das ist eine schöne Liste mit einigen Weihnachtsfilmen tatsächlich passend zum Monat Dezember, aber auch ein paar Filme, die nichts mit Weihnachten zu tun haben. Gott sei Dank. Vielleicht, mal gucken.
Ja, und das hast du ja schon angekündigt mit den Losfilmen. Ist das so eine Sache? So schön, dass die im Dezember reingeschmissen werden, aber dann ziehen wir wahrscheinlich im Juli.
Ja, das ist allerdings ziemlich sinnfrei auf jeden Fall. Aber gut. Ist ja eure Losmacht.
Ja.
Aber ist auch schön, dass auch einige dabei waren, die gesagt haben, ja, ich von mir keinen Weihnachtsfilm, sondern das und das und dies und das und so. Das ist schön. Das will ich nur Weihnachtsfilm machen. Vielleicht machen wir wieder wir haben ja eigentlich so jedes Jahr mal so ein bisschen so eine weihnachtsaffine Episode gemacht, ob jetzt für die Supporter oder für das normale Volk.
Haben wir das wirklich jedes Jahr gemacht?
Ich glaube, wir haben es.
Also wir haben es auf jeden Fall schon mal gemacht. Ob wir das konsequent durchgezogen haben, weiß ich nicht.
Und wir haben es schon mal gemacht, so der Liebes, wie wir ganz genau wissen. Keine Ahnung, vielleicht haben wir irgendwie erst das Ganze nicht gemacht, aber vielleicht können wir das ja in so eine Episode schieben. Gucken wir mal und so ein kleines Special machen.
Ja.
Ein Sonntag ist ja tatsächlich, weiß ich, weil ich meinen Pokersonntag ja, weil der eine auf Silvester fällt und der andere auf Heiligabend. Mussten wir da ein bisschen rumschieben. Deswegen weiß ich, dass die auf jeden Fall direkt Sonntag an Heiligabend erscheinen.
Mhm.
Ist jetzt die Frage, ob man direkt an Heiligabend eine Weihnachtsepisode macht, weil wenn die Leute die dann nicht schaffen zu hören, zeitig, dann müssen sie die am 27. hören, ob man es lieber klüger ist, die vorher zu machen, damit die Leute sich halt so ein bisschen auf Weihnachten einstimmen können. Bin ich ein bisschen unschlüssig. Was sagst du dazu?
Ich hab da keine Meinung zu. Ja. Weihnachten, weißt ja, wie ich zu Weihnachten stehe.
Lieb wieder so.
Ich guck dann halt irgendwie das 100. Mal Elf.
Ja gut, immerhin. Ja. Ist ja auch ein Weihnachtsfilm.
Ja, eben.
Also, du bist ja sowieso der Weihnachtszelebrator schlechthin, weil du guckst ja auch im März und April bringst ja Weihnachtsrezensionen. Insofern,
siehste?
Für dich ist das ganze Jahr Weihnachten. Könnte von Tony Montana stammen, der Spruch, aber auf Lied trifft das auch zu.
Ja.
Ja, wollen wir mal die Auftragsfilme vorlesen, die wir jetzt im Dezember, im letzten Monat des Jahres 2023 noch vor uns haben und die eingereicht worden sind. Willst du mal anfangen?
Ja. Von Nils gibt's Johnny Guitar.
Kenn ich nicht?
Ich auch nicht.
Bin ich gespannt.
Mhm. Ja, Marci hat uns das Original von Im Westen nichts Neues aufgetragen. Die Version aus dem Jahr 1930.
Voll geil, kenne ich auch noch nicht.
Nee, ich auch noch nicht.
Habe ich Bock drauf.
Und Atombomb will, dass wir Klaus sehen.
Ja, soll ja gut sein tatsächlich.
Ja, habe ich auch immer wieder gehört. Und ich meine, wir haben den, glaube ich, kurz erwähnt im Zuge der damaligen Oscars.
Wir haben den nicht geschafft zu gucken, komischerweise.
Aber ich glaube, wir haben den nicht geguckt. Oder nee, zumindest, also ich meine, klar, Dave hatte ihn, glaube ich, gesehen, aber wir haben halt nicht im Podcast drüber gesprochen.
So war das, genau. Ja. Also Dave hatte den, ich glaube, als wir mit ihm dann aufgenommen haben, kam von ihm halt der Teil.
Mhm.
Aber noch keine offizielle Rezension, insofern.
Ja.
Der ist auch dieser tatsächlich beste Animations-, die 100 besten Animationsfilme auf Letterboxd.
Ey, der ist auf vielen Listen.
Ja, ja.
Ja, der soll gut sein.
Der ist ganz oben. Nicht schlecht.
Ja, insofern. Cool, dass wir den jetzt mal gucken müssen.
Ja, bin ich dabei.
Dann gibt's von Fepse Black Christmas aus dem Jahr 74.
Sehr cool. Auch ein bisschen kultig verehrter Slasher, glaube ich.
Ja, und gab's ja wahrscheinlich auch unzählige Remakes.
Oh ja. Also, es gab definitiv einen Remake. Ich weiß nicht, ob es da mehrere gab, aber ja, wurde bestimmt schon geremaked.
Und du kennst den auch nicht, ne?
Nee, den habe ich auch nie gesehen.
Mm. Ja, cool, ey. Diesmal echt einige Filme dabei, die wir nicht kennen.
Das stimmt.
Von unserem Azubi Dennis. Gibt's einen Kurzfilm, war das, oder?
Ja.
Your Last Day on Earth.
Er wollte Gnade walten lassen, nachdem er uns 4,5 Stunden der Pate aufgezwungen hat.
Sind schon 4,5, okay.
Hat er mal einen Kurzfilm gesagt, da gegen Ende des Jahres hat er gesagt, komm, braucht da nicht so viel Zeit investieren, habt da einen kleinen Kurzfilm für die Statistik.
Bin ich wie nett. Ja, und passend zur Jahreszeit gibt's von Erik Stirb langsam 2.
Ja, wenn ich den ersten Film nicht kenne.
Ja, und das ist wahrscheinlich auch Ansatz. Wieder so ein Film, wo Leute sagen, das ist ein Weihnachtsfilm, oder?
Der zweite auch, ja.
Nicht?
Ja, doch. Offensichtlich. Also war ja auch Eriks Hintergrund, glaube ich. Von wegen ist wieder Weihnachten, Stirb langsam 2. So hat das eingeleitet. Ich weiß auch nicht, ob es direkt auf den Film bezogen ist oder einfach nur als Sequel-Idee und so. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob der um die Weihnachtszeit spielt, der zweite. Muss
ich
mal gucken.
Kann ich mich auch nicht erinnern, aber ich weiß, dass die Leute zu Weihnachten gucken. Das ist halt wieder so ein Ding.
Ob der Flughafen geschmückt war. Ja gut, da sind wir wieder bei dieser Diskussion.
Ja. So, den nächsten kennen wir auch, der kommt von Mr. Pink und heißt Wildstyle.
Den habe ich gesehen, ja. Ja. Auch schon lange her, freuen wir uns drauf.
Ja, ist bei mir auch wirklich lange her. Genauso wie der nächste, den habe ich auch schon gesehen. Von Jens gibt's The Nightmare Before Christmas.
Mhm. Tim Burton Stuff.
Mhm. So, jetzt habe ich fast schon alle vorgelesen, ne? Willst du noch den Rest machen oder soll ich einfach weitermachen?
Zieh durch.
So, ja,
zieh durch.
Gut. Olli will, dass wir The Ballad of Buster Scruggs gucken.
Jawohl. Ist gut, weil Coen-Lücke und so.
Bei dir auch?
Ja, ja.
Ach, geil.
Nicht ja, gesehen.
Perfekt, Alter.
Und ich meine, das ist ja auch eine Filmografie, wo wir schon noch Vollständigkeit pochen.
Ja, 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 auf jeden.
Mhm.
Von Markus gibt's Needful Things.
Die nächste Stephen King-Verfilmung.
Ach, das ist auch Stephen King. Okay.
Das ist auch seine Verfilmung, ja. Und Markus hat was...
Kennst du den schon?
Nee, den habe ich nicht gesehen. Markus hat was Neues gemacht. Der liebt das Buch, hat den Film aber nie gesehen.
Oh.
Und schickt uns jetzt ein bisschen vor. Also das mal ein, normalerweise immer Herzfilme von ihm. Diesmal ein Auftragsfilm, den er noch nicht gesichtet hat.
Okay, interessant.
Jo.
Und Stephen King ist ja schon auch relativ bekannt dafür, dass er nicht mit vielen seiner Verfilmungen happy ist.
Die sind ja auch nicht alle gut. Muss man ja an der Stelle mal sagen. Also,
das ja gut, ist
ich mal wieder Ausrutschung.
Hast du eine Referenz, ob die Bücher dafür alle gut sind?
also hier in dem Fall zum Beispiel ist es ein sehr geliebtes Buch von Markus, wie gesagt. Und ich bin ja auch bei dem Status The Game, der ja irgendwie auf Netflix als Molly, nee, nicht Molly Spiel, das ist ein anderer Film. Jared's Spiel oder Jared's Game oder so ist der auf Netflix hochgeladen. Ist mit Carla Gugino, ist ein mega Buch und ich traue mich nicht, mir den Film anzugucken. Weil ich denke so, Alter,
Der
kann nicht an das Buch rankommen. Das Buch ist so krass.
Mhm.
Und als ich gesehen habe, dass der verfilmt worden ist, dachte ich irgendwie, boah, ey, ich will das irgendwie nicht sehen. Und ich glaube, so geht's Markus auch bei Needful Things.
Ja, okay, ja klar. Kann man verstehen. So, und dann gibt's von Timo noch Die Stadt der verlorenen Kinder.
Den habe ich auch schon mal gesehen.
Ja.
Du auch.
Mhm.
Haben wir fast die gleichen Überschneidungen, was die Sichtung angeht und die Filme, die wir nicht gesehen haben, ist ja witzig.
Ich glaube sogar alle noch.
Ja, komplett, stimmt.
Ja, geil.
Du hast die 4 gesehen, die ich gesehen habe. Stimmt, langsam White Style, Night Before Christmas und Stadt der verlorenen Kinder.
Mhm.
Wie krass. Na, dann ist hier keiner irgendwie auf einem anderen Status, was die Auftragsfilme angeht.
Na, super.
Sehr, sehr cool. Wollen wir mal gucken, ob das auf unsere nagelneuen Lose auch zutrifft, weil wir fischen jetzt wieder 2 Filme für Dezember aus dem Pott und gucken mal, ob da ein potenzieller Tausch bei ist oder ob wir die behalten. Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
Fang mal gerne an.
Soll ich für mich ziehen oder für dich?
Zieh für dich.
Diesmal ziehe ich für mich.
Ja. Ja, Zusatzlose für Dezember hatten wir ja schon gezogen. Da darf ich Jaco gucken und du guckst Alone Yet Not Alone.
Richtig. So, ich habe mein Los und reiche dir mal den Lospott rüber und ich guck mal, wen wir hier glücklich machen. Okay. Mein Kumpel Grisou, sein Los habe ich gezogen.
Mhm.
Und das ist ein Oscar-Film, den ich schon kenne. Fences aus dem Jahr 2016. Darf ich mir angucken.
Ach, siehst du, ich kenne den noch nicht.
Also ich erinnere mich gerade, dass du den noch nicht kennst. Insofern potenzieller Tauschpartner.
Mhm.
Mal schauen, was du da rausholst. Wenn du jetzt einen Dennis losziehst, dann kannst du den Tausch natürlich vergessen.
Ja, wir könnten jetzt natürlich auch pokern und blind tauschen. Aber ich will nicht, weil ich ziehe hier gerade los für mich und vielleicht ist es geil.
Ich würde auf jeden Fall.
Du würdest blind tauschen?
Ja, der ist gut, der Film, aber ich 2016 ist halt nicht so lange her. Das ist ein Rewatch. Das ist mir zu knapp, aber ich gucke ihn mir auch gerne an.
Okay, ich habe was von Finn. Das klingt auf jeden Fall abgefahren.
Okay.
Der Film heißt Kraftidioten, einer nach dem anderen.
Kraftidioten, das ist wieder, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, ist das wieder irgendwas aus dem skandinavischen Raum.
Okay. In Order of Disappearance steht noch als internationaler Titel dabei. Da bin ich ja mal gespannt.
Fences?
Sollen wir tauschen?
Ich biete die Fences an. Dance Washington, Digga. Viola Davis.
Das Problem ist, du bist hart im Vorteil, weil du weißt ja, was das für ein Film ist. Hier wissen wir nicht, was das ist bei Finns Film.
Ich kann mir denken, was es ist.
Nämlich?
Das ist wieder so eine dänische schwarze Komödie. Es geht in die Richtung, glaube ich, mich zu erinnern.
Ja, damit könnte ich ja gut leben, aber wenn das jetzt wieder Karos Mäki-Gedöns ist.
Nee, Karos Mäki ist nicht. Aber google doch. Lass doch googeln.
Okay.
Und dann entscheide.
Gut. Gucken wir mal nach, was Kraftidioten ist. Ich meine, auf der anderen Seite Fans, das wollte ich halt schon irgendwann gesehen haben. Also das wäre eigentlich schon clever zu tauschen.
Einer nach dem anderen.
Ach, Stellan Skarsgård, Bruno Ganz, Alter.
Der Schweizer Beteiligung.
Ja.
Ja, musst du wissen. Ich gucke mir den gerne an, weil ich kenne ihn noch nicht. Hier, Kraftidioten.
Ich gucke mir den auch gerne an. Ich möchte den behalten, aber ich werde wahrscheinlich Fans dann mitgucken.
Okay.
Machen
du behältst
so.
Dein Los und guckst Fans eventuell mit.
Ja.
Gut, machen wir es so. Grüße an die beiden, Grisou und Finn. Und
ja, vielen Dank dafür.
Euch gönnen diese Dezemberlose.
Kraftidioten, ey, was ein deutscher Titel.
Ja. Mal gucken, überhaupt seit wann. Ich meine, hier steht ja gar kein Datum mehr drauf. Das heißt, das muss schon eine Weile in dem Lusttopf schlummern.
Ach, bei dir auch nicht?
Nee.
Hm, ja, dann sind die schon länger drin.
Denke auch. Da ist er. Kraftidioten von Finn. März 2021.
Mhm.
Doch schon ein Weilchen. Haben wir hier 2 ziemlich lange liegende Lose hier reingeschmissen. Und Fences Oktober 2020, Alter.
Okay, geil.
Die schlummern da schon eine Weile.
Cool.
Siehst du, gut Ding will Weile haben, Freunde. Ich habe auch ein bisschen Geduld hier bei dem Top. So.
Wunderbar, haben wir den Teil abgehakt. Haben wir noch was Administratives oder sollen wir anfangen, über Filme und Serien zu sprechen?
Mir fällt nichts Administratives mehr ein. Wenn du nichts mehr hast oder wenn dir nichts mehr einfällt, was, da, was dir auf der Seele brennt, können wir gerne loslegen. Ach so, wir sind bei Patreon und Steady. Supporten.
Ja, unbedingt.
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 Okay. Ist auch ein gutes Weihnachtsgeschenk.
Kann man auch verschenken.
Für drei Monate mal die Banausen schenken und so. Wenn ihr wisst, Leute hören uns. Hier hast du drei Monate Supporterschaft, kannst du Lose reinschmeißen und Auftragsfilme oder kannst du drei Monate reinhören in die Sonderepisoden. Ist ein schönes Geschenk. Und da macht ihr nicht nur eure Nächsten, eure Liebsten macht ihr glücklich, sondern auch die Banausen selbst. Voll gut.
Ja, das sowieso.
Ja.
Ja, die Links dazu gibt's im Linktree auf Social Media. Oder ihr googelt das einfach oder sucht uns auf Patreon oder Steady.
Das geht auch.
Yes.
Man findet uns. Wenn man will, findet man uns.
Das sowieso, ja. Jetzt aber wirklich.
Jetzt aber wirklich. Wir sind die mit der edgy Meinung.
Cats is underrated. I'm just saying.
Just saying.
Du hast ihn noch nicht mal gesehen, Alter. Du willst ihn ja noch nicht mal sehen. Dann haut er sowas raus.
Ich habe halt Schiss, weil er underrated ist.
Mhm.
Dass ich so overwhelmed bin von dem Erlebnis. Ja, was soll ich machen, wenn du den schon rezensierst hier, diesen Meisterwerk und dann der weite Ferne rückt?
Siehst du, Meisterwerk.
Sobald du diesen Film gesehen hast, wirst du keinen anderen mehr sehen.
Auf jeden Fall, das glaube ich.
Also, About Time.
About Time. Zum Glück ist der nicht auf der Befriending the Lyrical Loneliness Liste oder The World is Hell oder Schneider oder weiß ich nicht, wie die alle heißen.
Na, warum der nicht auf der The World is Hell Liste ist, ist mir unbegreiflich.
Du meinst für die Zuschauer aus der Perspektive?
Auf jeden.
Ja, ich glaube, so
also da leidet man schon auch, wenn man den guckt.
Ja, so sehen die das, glaube ich, nicht. Welcher Film definitiv auf der Liste ist, ist der erste, den ich bespreche. Und mal auf die letzten Meter hier mein Los abgehakt für unseren Kumpel Markus. Schönen Gruß nach Kölle. Denn für dich habe ich natürlich auch letzten Monat ein Los gezogen. Und das ist der Film Revenus.
Mhm.
Und Revenus wird jetzt besprochen und auch hier gucke ich mal, wann wir den in den Lostopf geworfen haben. Oktober 2022. Na, das geht ja. Knapp ein Jahr später kommt jetzt die Besprechung dazu. Friss oder stirb heißt er mit deutschem Untertiteln.
Wirklich.
Friss oder stirb, ja. Schon ein bisschen sehr reißerisch. No pun intended. Und die Regisseurin.
Glaubst du wirklich?
Ja, kennst also, du die, weißt du, worum es hier geht, so ein bisschen?
Ja, ansatzweise. Deswegen, wenn es dann darauf hinausläuft, dann ist das wahrscheinlich schon intended.
Ach so, meinst du? Naja, nee, aber dies reißerisch ist ja von, das ist ja, das Wort habe ich ja gerade reingeschmissen. Das meine ich, no pun intended. Nicht der Untertitel.
Ach so, das, okay.
Verstehst du?
Reißen. Okay, das, um das reißerisch meintest du kein pun intended. Ja, 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 okay. Ich dachte, das frisst oder stirbt, da wäre kein pun intended. Ich befürchte, dass da sehr wohl was in die Richtung drin ist.
Das war auf mein reißerisch bezogen und ist mir offensichtlich hier zu anspruchsvoll hier, mein Humor am Sonntag für dich.
Ja.
Muss ich darauf hinweisen. Das ist natürlich auf das Wort, was ich hier reingeschmissen habe. Mhm. So, Regisseurin war Antonia Bird. Von der ist ein Film namens Priest 1994. Das ist so annähernd das Namhafteste, was sie vielleicht gemacht hat. Linus Roach spielt da die Hauptrolle. Tom Wilkinson ist noch dabei. Aber ansonsten nicht allzu viel gemacht, was man kennen könnte. Auch schon verstorben, leider. Und das Drehbuch stammt von Ted Griffin. Der hat wiederum zwei sehr exquisite Filme in seiner Filmografie als Drehbuchautor. Der einer von denen hattest du, das ist Tricks, Matchstick Man.
Mhm.
Und der hat das Drehbuch geschrieben von Ocean's 11.
Okay.
Auch ein Film, den man kennen könnte. Und Revenus hast du nicht gesehen, oder?
Nee.
Ist aus dem Jahr 1999 und die Hauptrolle spielt Guy Pearce, ein Mann, den ich in vielen Filmen schon sehr, sehr gut fand. Und er ist Captain John Boyd. Der ist unsere Hauptfigur. Ist ein Rückkehrer aus dem mexikanisch-amerikanischen Krieg.
Seine Figur heißt John Boyd?
Boyd.
Wie?
Boyd.
Ach, Boyd.
Boyd.
Okay.
Mhm. B. Und ist ein Rückkehrer aus dem mexikanisch-amerikanischen Krieg. Das heißt, wir befinden uns ca. 1850. Und er wird zuerst wegen Tapferkeit ausgezeichnet, weil er nämlich da so ein paar feindliche Soldaten erlegt hat und von seiner Bataillon der Einzige ist, der zurückgekehrt ist. Aber dann gesteht er, dass er sich nicht sehr heldenhaft benommen hat. Hat sich totgestellt unter Bergen von Leichen und hat so irgendwie überlebt und wurde mehr so dann als Coward bezeichnet, nachdem er seine Story erzählt hat, als erzählt. Und er wird daraufhin, weil man ihn ja nicht die Medaille und die Anerkennung kann man ihm nicht wieder wegnehmen oder aberkennen und deswegen wird er Anführungszeichen, befördert und wird zu einem Außenposten geschickt namens Fort Spencer. Und dort haben einige abgehalfterte Soldaten halt das Sagen. Da ist halt ein Säufer dabei, da sind zwei Native Americans dabei, die schon irgendwie vorher da ansässig waren. Bruder und Schwester übrigens, ist an der Stelle vielleicht nicht unwichtig. Und in der Truppe sind dann so Schauspieler wie David Arquette, die die Rollen spielen. Dann haben wir Jeremy Davis, den ich zuletzt hatte als Vater bei The Black Phone. Und der Colonel, also die Nummer 1, in diesem Fort wird gespielt von Jeffrey Jones. Den kennen wir natürlich in erster Linie als Schuldirektor bei Ferris macht Blau. Mhm. Und ist definitiv ein Gesicht, was man schon mal gesehen hat, gerade so als 80er, 90er Fans. Ja. Der etwas korpulente Herr. So, jetzt ist er in diesem Fort mit diesem recht verlorenen Existenzen, ist halt so, von der Rangfolge ist er so der dritthöchste, glaube ich. Und eines verschneiten Tages nehmen die einen halbtoten Mann auf, den die draußen auffinden. Der hat Froststellen überall, ist halt, wie gesagt, kurz vorm Abnippeln und der wird dann aufgepäppelt. Das ist die Rolle von Robert Carlyle. Mhm. Kennen wir natürlich auch aus Trainspotting. Wie ist er nochmal? Bagby, glaube ich, oder?
Bagby.
Ja. Bigby, Bagby.
Bigby, ja.
Und dann erzählt der Mann mit dem Namen Colkin übrigens von seiner Tortur. Er musste sich halt mit anderen aus seinem Trupp von Menschenfleisch ernähren, um da irgendwie zu überleben. Und sein Colonel sei bei dieser Aktion halt völlig durchgedreht und hat halt bei lebendigen Soldaten so ein bisschen nachgeholfen, damit er seinen Hunger stillen kann. Und er berichtet, dass es eine besagte Höhle gibt, wo sich diese Untaten zugetragen haben. Und eine Miss McCready, die noch am Leben war, also hat noch gelebt, als er diese Höhle verlassen hat, als er irgendwie schwer verletzt da sich durch die Wildnis geschleppt hat. Und deswegen bricht dieser Trupp als Suchtrupp auf, um rauszufinden, ob da noch Überlebende sind, ob sie diese Miss McCready praktisch noch aus dieser Höhle retten können. Mhm. Und ja, jetzt wird's schwierig, weil jetzt haben wir schon den ersten kleinen Twist, oder? Jetzt würde ich wahrscheinlich schon mal eine leichte Spoilerwarnung voranschicken, obwohl das eigentlich relativ früh im Film passiert. Aber wer sich jetzt komplett überraschen lassen will oder wer jetzt sagen will, gut, ich will mir jetzt gar nichts irgendwie vorwegnehmen lassen, der kann ja eigentlich schon vorskippen zur nächsten Rezension. Weil das ist schon so ein kleiner Aha-Moment, der jetzt kommt. Denn die tappen dann in diese Höhle rein, sehen natürlich überall diese Menschenreste, Knochen an jeder Ecke. Und suchen da irgendwie nach Überlebenden. Und jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, das ist eine Falle von Colkin, die Rolle von Robert Carlyle, weil er ist derjenige, der diese Leute verspeist hat. Mhm. Und er ist halt der eigentliche Antagonist des Szenarios, weil er spielt ein Wesen namens Windigo. So heißt das. Er ist kein Mensch per se, sondern Windigo ist ein Gesundheit.
Danke.
Bist du allergisch auf Windigos?
Klingt so.
Allergisch auf Windigos und Windbeutel. Also es ist ein kapitalistisches, menschliches Wesen mit Überkräften, kann man an der Stelle sagen. Das heißt, so normale Gewehrkugeln können ihm nicht so viel abhaben. Er heilt halt relativ schnell, ist halt überstark und ist nicht wirklich menschlich, obwohl er aussieht wie ein Mensch. Und er hat sich halt nur verstellt jetzt mit dieser Verletzung und den, also normalerweise war er die ganze Zeit irgendwie bei Bewusstsein, um diese Leute halt in diese Falle zu locken. Dem kam nicht so leicht was. Und er hat halt Bock auf Menschenfleisch. Und er propagiert halt auch dieses Menschenfleisch und sagt halt auch, dass das für, wenn das ein normaler Mensch ist und so weiter, dann wird er erst merken, wie mächtig eigentlich Menschenfleisch ist und wie viel Kraft man dann entwickelt und wie krass das alles ist. Mhm. Und es gibt natürlich den einen oder anderen Twist, was diesen Windigo beziehungsweise die Rolle von diesem Colkin angeht. Weil der legt sich da natürlich mit Guy Pearce an, mit Captain John Boyd, der da etwas dagegen hat, dass der da sein Unwesen treibt. Mhm. So viel zur Handlung.
Und das klingt ja jetzt nach so einer Mystery-Komponente oder Fantasy oder keine Ahnung. Wie groß wird das dargestellt? Also wie viel Raum nimmt das ein?
Also er ist schon den ganzen Film ja präsent. Es geht um den Kannibalismus auf Seiten dieser Mystery-Komponente und es geht auch um Kannibalismus, um zu überleben, was das normale Menschenvolk angeht. Also, aber ich habe mich schon danach gefragt, Alter, wie kann ein Film über einen Kannibalendämon mit teilweise Leichenbergen und rausquillenden Organen so langweilig sein wie dieser Film? unterm Strich. Weil das ist echt so ein bisschen so dieser Billo 90er-Look. Der hat mir schon nicht gepasst. Die Musik ist super strange, unpassend. Die haben zwei Leute geschrieben, fand ich ganz interessant, die Combo, weil das ist einmal Michael Nyman oder Nyman. Der hat ja schon Scores geschrieben für das Piano und Gattaca und so. Okay. Also schon große Filmmusiken. Der zweite ist Damon Albarn, der Frontman von Blur und von den Gorillaz.
Okay.
Der hat hier an der Filmmusik mitgeschrieben. Also die beiden waren hier für zuständig und das ist.
Macht der das öfters? Das höre ich zum ersten Mal.
Nee, nicht allzu oft. Aha. Hat nicht bei allzu vielen Filmen die Musik geschrieben. Ich habe mal geguckt, was er noch so gemacht hat. Also ist auf jeden Fall das schon eher der relativ früh genannt wird hier, Ravenous. Mhm. Also auch die Musik ist so ein bisschen unpassend und was soll ich sagen, also jetzt im direkten Vergleich, Guy Pearce in historischen Western-Settings, da denke ich an Proposition, da denke ich an Brimstone, den uns auch Markus hier beigetragen hat, von dem ist ja auch dieses los, da fand ich ihn mega und hier ist er irgendwie Perlen vor die Säue, also der ist super austauschbar in dem Film, ist jetzt kein Charakter, den man jetzt irgendwie, den man erfolgen müsste im Gegensatz zu den anderen Filmen. Und auch das Kannibalenthema ist irgendwie verschenkt und irgendwie nicht so geil. Also der Film hat mich zu keiner Minute irgendwie mit reingezogen.
Schade.
Muss ich leider an der Stelle sagen, ja. Also es hat, gut, hat 20 Jahre gedauert, aber Bone Tomahawk und Greg Cassala haben das dann um einiges besser gemacht, was Western angeht mit diesen Kannibalen-Elementen. Der war schon...
der kommt auch nicht gerade dynamisch daher.
Nee, aber das war eine andere Nummer. Also der hat definitiv diese Atmosphäre erzeugt, die Revenant gerne gehabt hätte. Hat für mich leider nicht funktioniert. Hat ein Budget von 12 Millionen gehabt und nur 2 Millionen eingespielt. Wurde fast komplett in der Slowakei gedreht und in Tschechien und so in der Region. Also auch so ein Ding, wo sie nach Europa gezogen sind, weil da die Produktion und die Dreharbeit natürlich um einiges günstiger wären. Das Revenus. Frisst oder stirb. Geht 101 Minute. Fand ich nicht so geil.
Ja. Das heißt zum Glück keine 2,5 Stunden.
Ja, aber wie gesagt, wenn ich einen Film nicht catch, dann Gesundheit, was ist denn los hier?
Ey, keine Ahnung, es geht. Oh.
Corona-Boy.
Ja, hör mal auf, das ist gerade ein bisschen schlecht.
Wollen wir nicht prophezeien hier?
Mhm.
Ja.
Ey, okay, also nicht so geil, aber hat der denn irgendwas, was du gut fandest?
Es passiert natürlich ein bisschen was, aber es irgendwie tangiert dich das nicht, was passiert insofern.
Nee.
Zieht dich nicht rein.
Mhm.
Der Film. Hat mich halt relativ gelangweilt und der ist schon blutig und explizit in manchen Szenen. Und natürlich, hier geht es um Kannibalen und irgendwie so einen wilden Dämon. Aber insgesamt nicht so.
Insgesamt nicht so. Das klingt ja super.
Ja.
Ja, gut. Ich habe mir eine Punktzahl ausgedacht. Gucken wir mal.
Ja, ich komme noch zu den anderen Zahlen und dann kannst du deine Punktzahl, die du ausgedacht hast, nennen. Mhm. IMDb ist bei einer 6,9, Metascore 46 und bei Letterboxd ist er bei einer 3,6.
Ach du Scheiße. Ja, ich sag 3,5.
Das ist kein schlechter Tipp. Ich bin nämlich gar nicht so weit von der Letterboxd-Bewertung entfernt. Das ist eine 3,5. Ja, ist richtig, 3,5.
Mhm.
Wie er mich anguckt. Mit Schulterzucken.
You just take your pills and you'll be fine, really.
Was denn? Letterboxd 3,6, ich 3,5. Ist doch wirklich knapp.
Mhm.
Mhm.
Why can't you just be a friend? Why are you such a mega-bitch?
Mega-bitch, Lee.
Ich bin die Mega-Bitch, Alter.
Do you think we could have sort of a pleasant conversation?
Ich dachte, ein bisschen Spaß am Sonntag. Stattdessen nur dieser Blick hier.
Let me start by telling you what you're doing wrong. Everything.
Seit ich hier reingekommen
bin. Der ist so ein Quatsch, Alter. Ich bin heute ein bisschen matschig.
Macht nichts, ich bin mal auch matschig.
Mal wieder eine von den Episoden.
5 Stunden Schlaf, sage ich nur, bei mir.
Ach, okay.
Deswegen billige Karlauer am laufenden Band, weil Schlafmangel.
Immer das Gleiche.
Aufgedreht und so und ja, schlechte Witze.
Ah, no, why? Why? No, why is it always this shit with you?
Ja. Einige werden sich freuen darüber.
Ja, das ist ja erfahrungsgemäß, sind das ja auch die lustigsten Episoden.
Das stimmt, ja.
So, mein nächster Film hätte auch richtig lustig sein können.
Hätte sein können.
Ja.
Wie du die 3,5 gerade getroffen hast, das ist schon wieder traurig, ist das.
Setzt sich das unter Druck.
Ist mir gerade noch so bewusst geworden. Ey. Das, Alter, jetzt trifft er die 3,5. Ja. Gut.
No pressure.
Ja, setz mich unter Druck. Aber du kannst theoretisch hier wieder leicht aufspielen, weil es ist mal wieder diese Ergebniskosmetik, die hier ansteht. Also.
Ach so, stimmt. Das ist ja Ende November. Ja.
Es ist Ende November. Der Monat ist durch. Ich könnte nur ein bisschen mein Ergebnis korrigieren.
Ach so. Oh Mann.
Dezember.
Ja. Wir glauben an dich. Geburtstagsmonat und so, das kann was werden.
Korrekt. Ja, ja. Das Problem ist, es ist auch dein Geburtstagsmonat.
Stimmt.
Also
alles wie sonst. Ja, ja. Gut. So, mein Film ist aus dem Jahr 2015 und heißt Sisters.
Ah, Sisters, sagt er.
Mhm. Hast du offenbar auch gesehen.
Wenn das der mit Tina Fey ist, dann habe ich den gesehen. Ja, habe ich gesehen.
Nicht nur mit Tina Fey, sondern auch mit Amy Poehler.
Stimmt, die war die zweite.
Die beiden haben ja schon ein bisschen was zusammen gemacht, sind ja auch privat sehr gut befreundet und hier spielen sie die titelgebenden Schwestern. Mhm. Ja, Tina Fey ist Kate. Die ist so modellarbeitslos und ja, hat halt auch nicht wirklich viel Bock auf Arbeiten. Wenn sie dann einen Job hat, verhält sie sich da ziemlich ätzend und wird dann immer wieder rausgeschmissen. Die hat aber eine Tochter und versucht trotzdem irgendwie Vorbild zu sein. Aber das ist halt mit ihrem Lifestyle nicht so einfach und die Tochter ist auch schon entsprechend gefrustet. Mhm. Ihre Schwester, Maura, ist Krankenschwester, ist um einiges erfolgreicher und auch verantwortungsbewusster und ist hier halt so ein bisschen die Anständige in diesem Ensemble. Na, und die beiden werden jetzt von ihren Eltern angerufen, also zuerst wird Maura angerufen und die sagt das dann Kate, früher oder später, weil Kate ist schon auch von der cholerischen Sorte und geht deswegen mit schlechten Nachrichten nicht so wahnsinnig gut um. Na, und jetzt rufen die Eltern an und sagen, räumt mal euer altes Kinderzimmer aus, weil wir wollen das Haus verkaufen. Und dann ist natürlich Riesenaufstand, so wie, ihr wollt das Haus verkaufen, in dem wir aufgewachsen sind, das könnt ihr doch nicht machen und so, überlegt mal, was da alles an Erinnerungen dranhängt. Und die Eltern sagen aber, hey Leute, so, wir haben es jetzt echt gesehen mit euch, ihr seid jetzt irgendwie an die 40, jetzt ist auch irgendwann mal gut. Hm. Ja, und die beiden sind aber halt schon noch sehr kindlich unterwegs und wollen halt nicht loslassen. Erst recht dieses Haus nicht loslassen und die Erinnerungen, die da dranhängen. Und beim Ausräumen ihres alten Zimmers kommen sie dann auf die grandiose Idee, ihre Highschool-Zeit nochmal aufleben zu lassen und wollen eine Party schmeißen, wo sie ihre alten Klassenkameraden einlassen und da nochmal so richtig Abrissparty zu feiern. Die werden auch gleich mit den potenziellen neuen Käufern des Hauses konfrontiert und das sind natürlich entsprechend ätzende Leute, so dass die dann auch keine Skrupel haben, also Kate und Maura, der hier im Haus so ein bisschen, ja, das nicht so wahnsinnig gut zu behandeln. Aber der Plan ist natürlich trotzdem, eine Party zu feiern, anschließend wieder aufzuräumen, damit das Haus dann verkauft werden kann. Ja, und natürlich, wie es so ist bei solchen Filmen, eskaliert die Party ein bisschen. Der Plan ist auch, dass Kate ausnahmsweise nichts trinkt und so die Party-Mom ist, wie sie dann bezeichnet wird, weil Maura das sonst immer gemacht hat, irgendwie im Laufe ihres Lebens. Und jetzt will Maura mal auf die Kacke hauen, erst recht, weil sie auf dem Weg zum Haus der Eltern da einen Typen kennengelernt hat. James, das ist die Figur von Ike Barinholtz und der wird dann auch eingeladen und Maura sieht da halt irgendwie ihre Chance jetzt mal auf eine neue Liebe. Na, die beiden Eltern, gespielt von James Brolin und Diane Wiest, eine Konstellation, die wir ja bei Life in Pieces schon hatten, funktionieren als Ehepaar grandios, wie ich finde.
Hat man sich wahrscheinlich auch gedacht.
Die beiden sind so cool, wie sie dann versuchen, die skypen ja dann mit dem oder FaceTime und dann haben die keinen Bock mehr auf das Gespräch und versuchen dann über so einen Fake-Freeze da rauszukommen. Na, also tun so, als wäre das Bild eingefroren. Mhm. Und können dann aber natürlich nicht aufhören zu blinzeln. Ja, also gibt schon so den ein oder anderen sehr witzigen Moment. Aber der Film geht eine Stunde 58 und ist damit halt wirklich zu lang. Und da ist auch viel zu viel dabei, was einfach nicht witzig ist. Ich war tatsächlich so ein bisschen irritiert über die Frequenz, was Schwanzwitze angeht. Mhm. Also ich bin da prinzipiell ja recht empfänglich, aber fand das hier dann schon, am gewissen Punkt dachte ich echt so, ey Leute, really?
Die Schlagzahl war dir zu hoch, ja.
Naja, also vor allem so in der Balance mit anderen Witzen kippte das dann irgendwann so ein bisschen und ja, das hat der Sache aber halt nicht nur gut getan und es dreht sich am gewissen Punkt schon sehr im Kreis, zumal das Ganze natürlich auch recht vorhersehbar ist, was jetzt bei solchen Comedies normalerweise nicht schlecht ist, aber dafür ist so die Konstellation an Figuren und wie es geschrieben ist, echt nicht so wahnsinnig wild. Und das ist echt schade, weil hier spielen eine Menge Leute mit, die ich halt echt mag. Das hat natürlich auch mit der Autorin und dem Regisseur zu tun, weil das ist ja alles so ein bisschen SNL-Umfeld. Also geschrieben hat das Paula Pell, 27 Credits. Ich kenne die eben von SNL. Die hat aber auch für SNL geschrieben und auch, die schreibt dann Reden für die Oscars und die Golden Globes und sowas, ne? Ist aber selber auch Schauspielerin. Also ich kenne die aus AP Bio und Worm, diesen seltsamen Film, den ich immer besprochen habe. Da war die auch dabei, No Activity, 30 Rock und so. Also ich kenne die aus echt vielen Comedies. Und hat hier auch eine kleine Rolle und hat diesen Film aber alleine geschrieben. Und Jason Moore hat den inszeniert. Du hattest von dem Pitch Perfect.
Ah, okay.
Das ist der Regisseur. 11 Credits und der hat jetzt auch aktuell Shotgun Wedding gemacht. Wahrscheinlich auch ein Film, den man nicht unbedingt gesehen haben muss. Mhm. Ja. Trotz J-Lo.
Mhm, denke auch. Also die letzten J-Lo-Filme muss man wahrscheinlich alle nicht gesehen haben.
Nee.
Dieser Mother und Co.
Mhm.
Kommt halt nicht so gut weg.
Na. Ja, und dann sind hier noch andere Leute aus dem SNL-Cast und natürlich auch darüber hinaus. Also Maya Rudolph spielt hier mal wieder mit. John Cena.
Natürlich.
Natürlich. Das war tatsächlich mit ein Grund, warum ich den Film sehen wollte.
John Cenas Filmografie willst du also auch voll machen.
Ja, komm, ich habe halt wirklich irgendwie eine Schwäche für den, was ich finde ihn meistens lustig. Und hier ist er aber, hier spielt er echt noch eine andere Rolle, als die, die er so in den letzten Jahren primär gespielt hat. Also hier ist er noch ausschließlich so ein ganz harter Knochen. Mhm. Das ist dann so der Drogendealer, der zur Party kommt und halt irgendwie alles dabei hat.
Ach ja, den spielt er.
Wird auch ausgerechnet, heißt er noch Pazuzu. Was ja. Doch hier der Dämon beim Exorzisten
ja, war. Ja, richtig.
Ja, John Leguizamo ist dabei. Kate McKinnon, die du natürlich besonders magst. Und Greta Lee, die wir nur wirklich jetzt dieses Jahr auch schon ein paar Mal hatten.
Aus Past Lives, okay.
Und hier spricht sie auch Koreanisch.
Mhm.
Ganz kurz. Und wenn sie Englisch spricht, hat sie auch den herrlichen Klischee-Akzent. Ja, und hey, Alter, ganz ehrlich, ich finde Tina Fey bei 30 Rock fand ich die grandios, aber also auch in diesem Film oder neulich in dem Poirot-Film ist mir halt auch wieder aufgefallen, die ist schon stark beschränkt, schauspielerisch.
Mhm. Also, ja, Whiskey Tango Foxtrot fandst du auch nicht so doll, oder?
Mhm.
Kam auch nicht so gut bei dir weg.
Also die funktioniert für mich gut in so ganz kleinen Rollen oder eben, wenn es halt wirklich perfekt auf sie geschrieben ist, wie jetzt bei 30 Rock.
Mhm.
Aber sonst darüber hinaus, so ich finde ihre Rolle in Only Murders in the Building ganz cool. Aber die fällt mir wirklich auch oft negativ auf. Und hier ist sie in meinen Augen ein bisschen überfordert mit der Rolle. Oder es ist, liegt halt auch an der Inszenierung. Also weil das die Comedy kann, das hat die ja nun wirklich schon bewiesen. Aber hier funktioniert in meinen Augen dann doch einiges nicht. Und fand Amy Poehler um Längen besser, aber so, die sind in der Kombi natürlich trotzdem super. Also man merkt halt schon, dass die echt gut miteinander können. Weil natürlich ist hier auch vieles improvisiert und da kommt die SNL-Vergangenheit, da spielt denen natürlich krass in die Karten.
Aber jetzt, da haben die beiden natürlich Sympathiepunkte durch SNL und Co., aber du kritisierst ja auch gern mal so Casey Affleck und Christian Bale als Brüderpaar in Out of Furnace und neulich war auch irgendwas, wo du gesagt hast, so ja, die beiden als Geschwister, ist schon auf jeden Fall ein Stretch. Wie siehst du das hier bei den beiden?
Ja, nee, klar. Also funktioniert natürlich nicht.
Schon seltsam, oder?
Ja.
Gut, dann sind wir uns da einig, nicht, dass er jetzt hier sonst...
Also wie sie es eben ganz, was sie noch ganz gut hinbekommen, ist halt so diese körperliche Komponente.
Mhm.
Weißt du, wie die miteinander sind, da würdest du schon glauben, dass die Schwestern...
Das ich verstehen. Ah, ja,
okay. Optisch, Alter, natürlich. Ja, ja. Also vor allem, wenn du dann noch die Eltern in Form von James Brolin und Diane Wiest erzählst, denkst du dir, wie zur Hölle ist da Amy Poehler bei rausgekommen?
Hm.
Aber ja, das ist natürlich jetzt nicht die Sorte Film, wo sowas aufgehen muss.
Eben.
Aber eben auch, also mit sehr viel Wohlwollen, das Ding lustig zu finden und meiner Liebe zu sämtlichen beteiligten Leuten, ist das echt ein sehr durchschnittlicher Film.
Mhm.
Ja. Da wäre definitiv mehr drin gewesen. 30 Millionen hat das Ganze gekostet und über 105 Millionen eingespielt. Also da gab es wenig Anlass, das doof zu finden. Und jetzt kann ich Punkte vorlesen. Ist Rated R, weil eben unzählige Schwanzwitze und alles in die Richtung.
Und du fandst den so?
I've never heard that one before. It's really funny.
Fandst du ihn really fun?
Leider nicht.
Ja, dann lest mal die anderen Punkte vor. Müssen wir nicht in die Länge ziehen.
Ja. 6,0 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 58 und Letterboxd 2,7. Das ist tatsächlich alles ziemlich auf einer Ebene, ne?
Ja. Also ich bin nicht so versöhnlich wie du, kann ich schon mal verraten. Ich habe die Letterboxd-Durchschnitt, glaube ich, runtergezogen, mein anderthalb hier. Also ich bin ja maximal bei einer 3,5, glaube ich, von den Punkten, ich fand, das war überhaupt nicht mein Humor und ich fand es überhaupt nicht lustig. Also keine gute Komödie, viel zu lang und viele Witze versanden halt. Und das ist halt der Todesstoß für eine Komödie, also ich fand den nicht gut. Auch wenn ich die Beteiligten ja auch mag, die hier mitgemacht haben.
Ja, aber die hat auf jeden Fall ihre Schwächen.
War nicht so meins. Also,
ganz klar.
Ich sag bei dir eine 5,5.
6.
Eine 6.
Geworden.
Dann doch bescheidener 2,5 Punkte Unterschied zwischen uns, aber über Humor lässt sich ja streiten.
Naja, ich glaube, die 6 Punkte sind hier wirklich fast nur die beteiligten Leute. Weil das sind halt schon viele.
Chris Parnell sehe ich hier noch. Den hatte ich ja gerade in The Killer.
Ach so, da ich meine, du hast da nämlich einen anderen Vornamen gesagt und dann war ich noch kurz irritiert und dachte, jetzt frage ich aber wieder nicht nach, sonst wird mir wieder vorgeworfen, dass ich die üblichen Lee-Fragen stelle.
Ach so, nee, ist nicht Chris Parnell. Ist ein anderer Parnell.
Okay.
Nee, nicht der.
Gut.
Unterscheiden sich schon von der Hautfarbe. Entschuldigung. Ich wusste, dass ich den Namen kenne. Chris Parnell ist doch der Arzt aus Dirty Rock.
Ja, und ich meine auch, Chris Parnell spricht bei Rick and Morty den Vater.
Ah, okay. Gut möglich. Nee, der hieß anders. Der heißt aber auch Parnell, den ich in The Killer hatte. Komm jetzt.
Okay.
Fällt mir nicht ein.
Heiß noch alle
Sonntag.
Gleich.
Lass mich in Ruhe. Gut. Komme ich zu meiner nächsten Rezension.
Mhm.
Und ich dachte hier, vor weihnachtliche Stimmung bringe ich mal ein bisschen was Romantisches.
Natürlich.
Eine Rom-Com, kann man sagen.
Mhm.
Und zwar eine, die eher so in den Klassikerbereich fällt, weil wir haben hier ein zuckersüßes Hollywood-Paar von zwei sehr bekannten Schauspielern. Und das ist der Film Barfuß im Park aus dem Jahr 1967.
Ach, das Original.
Das Original.
Ja, geil.
Barefoot in the Park vom Regisseur Gene Sachs. Von dem ist auch ein seltsames Paar, hat er inszeniert danach. Also Barfuß im Park war tatsächlich sein Debütfilm.
Mhm.
Und gleich danach die Odd Couple gemacht mit Jack Lemmon und Walter Matthau. Auch nicht gerade ein Unbekannter.
Ja, aber der ist auch schon lange auf meiner imaginären Liste.
Hast du auch noch nicht gesehen. Ja, war auch eine Premiere für mich.
Kennst du denn das Remake?
Nee, auch nicht. Ich habe noch keine Version davon gesehen. Du hast das Remake gesehen, aber das Original noch nicht, oder?
Nee, ich weiß gar nicht, von wann war denn das Remake?
Gute Frage.
Weiß auch nicht.
Gene Sachs war übrigens lange verheiratet mit Bea Arthur. Mit
Ach,
Bea
was?
Arthur hier von Golden Girls.
Ja, klar.
Fand ich auch ganz interessant. Ich weiß nicht, von wann das Remake war.
Ich guck mal hin.
Guck grad nach?
Ja.
Alright. Ich erzähl mal in der Zeit, dass...
Alter, da gibt's ja einige Versionen von...
Ja, es gab auf jeden Fall auch eine Musical-Version davon.
Es gab direkt 1970 eine Version und dann 82.
82 nochmal?
Mhm.
Ich weiß gar nicht, wer da mitspielt in diesen neueren Versionen, muss ich zugeben.
Ja, ich denke mal, also das Original ist bestimmt der Klassiker, den man kennen muss. Alles andere weiß ich nicht.
Denke auch, ja. Der Autor war Neil Simon. Vierfach Oscar nominiert tatsächlich, unter anderem für The Sunshine Boys, auch ein Film mit Walter Matthau. Und The Goodbye Girl und auch von ihm ist The Odd Couple.
Mhm.
Und wir haben hier einen ganz späten Ausläufer der Screwball-Comedies vom Feel her und vom Genre. Und das sehr berühmte Hollywood-Paar, was hier im Zentrum steht, die ich erwähnt habe, das sind Robert Redford und Jane Fonda. Und diese beiden spielen ein frisch verheiratetes Ehepaar. Also wir sehen gleich in der ersten Szene, wie die so mit einer Kutsche durch New York unterwegs sind. Sie wirft von der Kutsche ihren Brautstrauß einem berittenen Kopf entgegen im Central Park und schreit jedem entgegen, dass sie gerade geheiratet haben und ist super happy. Beide auf Wolke 7.
Mhm.
Danach schließen sie sich erstmal 6 Tage im Hotelzimmer im Plaza ein. Du siehst dann an den Zeitungen, die immer vor der Tür jeden Morgen hingelegt werden, dass die eine Weile da nicht rauskommen sollen aus dem Hotelzimmer und du siehst schon die Putzfrau und den Pagen, wie die sich unterhalten und sagen so, das muss ein neuer Rekord sein, die sind schon 6 Tage da drin und so und der Zeitungsstapel stapelt sich.
Mhm.
Aber irgendwann muss er dann natürlich los zur Arbeit, denn er ist Anwalt. Diese Konstellation ist so, er ist Anwalt, er ist halt sehr konservativ, ist halt so ein Plantyp, weißt du, will halt alles eher so logisch angehen. Und sie wiederum ist so ein impulsiver Freigeist. Das ist so ein bisschen die Dahmer-Greg-Dynamik, wo er lustigerweise auch ein Anwalt war und sie ist halt so ein bisschen jetzt fehlt mir das Wort, Alter. Da sind wir wieder bei Sonntag, ey. Ohne diese, nicht meditativ, Mann, diese...
spirituell?
Ohne diese spirituelle Komponente, danke. Ja, genau, das Wort habe ich gesucht. Sprit. Ja. Und dann haben die beiden ihre erste gemeinsame Wohnung, nachdem die rausziehen aus dem Hotel und nachdem diese paar Tage Überbrückung vorbei sind. Und die ziehen da ein und das ist noch alles relativ leer und es wird alles neu eingerichtet und er ist halt auf Arbeit in seiner Anwaltskanzlei.
Wohin ziehen die denn, wenn die im Hotel waren?
Und eine eigene Bude in New York.
Aber auch in New York?
Ja, ja.
Okay. Ich verstehe gerade nicht, warum die in der eigenen Stadt ins Hotel gehen. Hatten die davor jeder nur eine eigene Wohnung und wollten dann...
Das waren die Flitterwochen, waren halt in dem Hotel. Die haben sich im Hotelzimmer eingeschlossen und haben sich danach halt eine Wohnung gesucht. So. Warum hinterfragst du das so krass?
Weil ich dachte, die kommen aus einer anderen Stadt und haben halt jetzt die Flitterwochen in New York im Hotel verbracht.
Nein, vielleicht haben sie ihre eigene Wohnung aufgegeben und haben dann ein paar Tage Zeit. Oder statt die Flitterwochen zu den Niagara-Fans zu fahren, hat er ihr halt irgendwie so ein Hotelzimmer spendiert. Oder die waren halt geil aufeinander für mehrere Tage, aber hatten noch keine Bude.
Das wird nicht
erzählt. Sei doch mal ein bisschen kreativ, Junge.
Ja, gut.
Nee, das wird nicht erzählt. Jedenfalls haben die jetzt ihre erste gemeinsame Bude. Mhm. Und er ist in der Anwaltskanzlei arbeiten und sie empfängt halt so ein bisschen so den Telefontypen, der halt irgendwie reinkommt, um das Telefon anzuschließen und den Paketdienst, der so ein bisschen die ersten Sachen liefert. Und das ist so ein bisschen der Running Gag des Films. Die wohnen halt ganz oben. Mhm. Und jeder, der hochkommt, ist halt völlig im Arsch. Weil das heißt, 5 Treppen hoch, ohne Fahrstuhl.
Ach, geil.
Mit Außentreppe sogar 6 wird immer betont. Mhm. Ja, wenn man die noch dazu zählt, sind das insgesamt 6 Etagen. Das haben die in der französischen Version, übrigens kleiner Funfact zwischendurch, haben die das geändert auf 9 Etagen beziehungsweise 10 Etagen mit der Außentreppe, weil bei 6 Etagen würde sich jeder Franzose denken so, Alter,
wo ist das Problem?
Wo ist hier das Problem? So, warum sind die alle so am Arsch? So, was ist hier los? So, weißt du? Alle haben ihre Dachgeschosswohnung und so. Und aber in Amerika sind 5 Treppen auf jeden Fall die Hölle und der Typ von der Telefongesellschaft und der Paketdienst und die Mutter, die sie besucht, sind halt völlig außer Puste und sind wirklich kurz vorm Krepieren. Also der Pakettyp kriegt gar kein Wort raus. Der hält nur sein Ding raus und hält so
okay.
Zeigt halt, dass hier zu unterschreiben ist.
Alter,
so.
Was?
Ja, ist so ein bisschen der Running Gag. Mhm. Und insgesamt ist die Wohnung nicht gerade in besser Verfassung, kann man an der Stelle sagen. Das Schlafzimmer ist so mini, dass sie so das Bett ausmisst, dass es gerade so reinpasst. Mhm. Und um an den um den Kleiderschrank aufzumachen, muss sie halt über das Bett rübersteigen.
Ah, ja.
Muss ich halt so, also so einer von der Sorte. Die Heizung geht nicht. Es ist auf jeden Fall Winter. Du hast so ein Glasdachfenster, also so ein Fensterglasdach. Und das ist an einer Stelle kaputt.
Alter.
Da schneidest du dann rein.
Naja.
Und es tropft aus dem Schrank. Also ist nicht gerade die geilste Wohnung. Mhm. Und das bekommen die dann auch mittlerweile mit. Und eines Nachts liegen die beiden halt irgendwie, heißen die übrigens Paul Bretter und sie heißt Corey. Also Corey Bretter und er heißt Paul. Und eines Tages liegen die so im Schlafzimmer und wollen einschlafen und dann hören die auf einmal Geräusche aus dem Wohnzimmer. Und gehen dann eben ins Wohnzimmer und gucken, was da los ist. Und da steht ein Mann. Victor Velasco steht plötzlich im Zimmer. Und Victor Velasco sagt, ich will euch nicht lange stören, ich muss hier nur kurz durch, weil ich muss ins Dachgeschoss rein, die haben mich ausgesperrt, weil ich irgendwie meine Miete nicht mehr bezahlt habe und ich muss jetzt hier so übers Dach raus.
Okay.
Und dann musste er irgendwie durch die Wohnung über so einen Sims und dann irgendwie so diesen Dachsims hochklettern, mhm, um in seinen Dachgiebel da reinzugehen, wo er halt haust. Und so lernen die halt die Nachbarn kennen. Und das ist halt so ein Typ, also eigentlich ist er arm, aber er gibt sich so voll wie der Mann von Welt.
Dieser Victor.
Ja. Mhm. Der ist halt so... trägt halt, weißt du, so ein Halstuch und ist halt fein angezogen und so, weißt du, so, also hat so Schnäuzer und so und hat halt auch so einen Akzent, also wirkt auch definitiv nicht wie ein Native American, aber ist halt schon charmant in allem, was er macht. Der erklärt dir zum Beispiel auch, dass sie die Heizung in die andere Richtung drehen muss, dass das der Kniff ist, dass sie halt nicht so aufdrehen muss, sondern die Heizung geht an, wenn du sie entgegensetzt des Uhrzeigersinns drehst Und dann kommt er auch in das Wohnzimmer rein, so, also hier der Ehemann, Robert Redford, und dann sieht er, wie er hier gerade so Räuberleiter macht und so den Hintern hochhält, damit sie irgendwie oben an der Heizung rumdrehen kann und so. Und das ist schon, das ist das erste Aufeinandertreffen mit Victor Velasco. Aber der sollte noch ein bisschen für Trubel sorgen. Weil bei dieser Gelegenheit entschuldigt er sich und lädt die beiden morgen ein in seine Bude oben zu einem Abendessen. Und dann erscheint auch Corys Mutter am nächsten Tag zu Besuch. Und die kommt dann mit zu diesem Abendessen. Das heißt, es ist diese Viererkonstellation. Und das sind auch unsere vier Hauptfiguren in dem Film. Robert Redford, Jane Fonda, Charles Boyer, ebenfalls vierfach Oscar nominiert, also schon ein Hochkaräter, der diesen Herrn Velasco spielt. Und Mildred Natwick. Die hat man definitiv auch schon gesehen. Im Ärger mit Harry stand die vor der Kamera für Hitchcock. Gefährliche Liebschaften war die dabei. Und für diesen Film hat sie ihre einzige Oscar-Nominierung kassiert. Für Barfuß im Park, als Mutter von Jane Fonda.
Okay.
Und jetzt sind die eingeladen bei diesem Mann, steigen halt auch wieder über dieses Dach und spazieren dann über diesen Dachsims, um irgendwie in seine Bude reinzukommen, müssen dann auch irgendwie so eine Leiter hoch, weißt du, um irgendwie aus der Dachluke rauszukommen. Mhm. Und der haust halt da oben und serviert so ein sehr spezielles Menü, was die beiden auch so, also was die drei auch so noch nicht gesehen haben. Und die einzige in dieser Konstellation, die das komplett zelebriert, ist halt Corey, die Rolle von Jane Fonda. Weil sie ist das alles. Er meint so, ja, du musst jetzt kurz warten und dann musst du das innerhalb von 2 Minuten essen, ansonsten wird's schlecht.
Okay.
Also sind so alles so, keine Ahnung, Kimchi oder so. Ich habe das noch nie gesehen. Und er erklärt das auch so, das ist eine Mischung aus Teig und Zwiebeln und bla bla und irgendwelchen Sachen so. Also er erwähnt dann auch, was da für Zutaten drin sind. Also ist halt so ein sehr exotischer Typ. Und der nimmt die drei dann auch mit in so ein albanisches Restaurant, in einem Mietshaus. Also wo du praktisch direkt, ohne irgendwie Fassade, sondern du gehst irgendwie in den ersten Stock, klopfst an die Tür und auf einmal ist alles voll mit Menschen und so weiter. Und das ist halt so ein albanisches Restaurant mit lauter schreienden Leuten, da wird Uso serviert und da werden auch so, also er kennt den Wirt und der serviert halt auch ein Essen, was irgendwie nur zweimal im Jahr irgendwie serviert wird und zufällig treffen die an dem Tag ein und das ist natürlich was Besonderes. Da trinken die, dann müssen die dann auch so den Uso dann so rübergießen über das Essen, bevor die es essen. Ansonsten wird das zu bitter oder so. Also so ganz komische Bräuche hat der Typ auf jeden Fall.
Okay.
Und es geht so ein bisschen um die Konstellation von diesem sehr konservativen Paul, der sich halt dagegen wehrt, mit diesem Nachbarn durch die Gegend zu ziehen, der das alles super seltsam findet, der halt nicht das Essen probieren will. Und dann aber wieder die lebensfrohe Corey, die hat alles so embraced und weißt du, und alles ausprobiert und so. Und deswegen auch dieser Titel Barfuß im Park, weil nämlich an einer Stelle wirft sie ihm vor, dass sie einfach nur mal barfuß durch den Park laufen wollte und er das nicht wollte. Und wo er dann gesagt hat, wir haben November, so, was los? Wir haben +2 Grad draußen, natürlich laufe ich nicht barfuß durch den Park. Und sie sagt, siehste, mach doch einfach mal, anstatt daran zu denken, dass du dich vielleicht erkältest. Und deswegen kriegen die beiden sich in die Haare. Und weil sie zu verschieden sind, in dieser besagten Nacht, wo die mit den Nachbarn und der Mutter durch die Gegend ziehen, sieht halt Corey ein, dass die beiden halt zu verschieden sind und will halt die Scheidung.
Das geht ja schnell.
Ja, das ging relativ schnell. Das ist die Story von Barfuß im Park. Also, die beiden verkrachen sich. Und jetzt geht's darum, geht da noch was oder geht da nichts? Das ist die Story.
An welchem Punkt im Film, so zeitlich gesehen, kommt das mit dem Krach?
Also Hälfte.
Okay.
Vielleicht ist das die Hälfte und dann geht es nochmal eine ganze Weile weiter.
Aber bleibt das dann so leicht mit der Tonalität oder verschiebt sich da was?
Ja, das ist schon eine leichte Tonalität, weil du hast natürlich viel diese Wortgefechte. Also das ist ja dieses Screwball-Ding, dass die beiden sich halt ständig irgendwelche Wortgefechte an den Kopf knallen und weißt du, und sie fängt dann an zu tanzen, so den Fruchtbarkeitstanz, weißt du, weil sie ihn versucht zu verführen und so und er will aber nicht irgendwie darauf eingehen, weil er so der konservative Anwalt ist. Das erinnert schon wirklich sehr stark an Dahmer und Craig und du hast natürlich eine sehr, also Jane Fonda war ja schon herzallerliebst so in jungen Jahren, weißt du, also die kann auch sexy sein wie ein Barbarella.
Klar.
Aber hier war sie halt so wirklich das Girl von dem an, was alle mögen.
Mhm.
Und so spielt sie das halt auch. Also durchaus cool und schlagfertig. Wo die zum Beispiel in diesem Hotelzimmer kommen, steht sie ja draußen auf dem Hotelflur nur mit einem Hemd, weißt du, und mit nichts drunter. Und hat so ein Männerhemd von ihm an.
Okay.
Und er so, geht da rein, hier sind Leute und so. Und sie, ihr ist es aber völlig scheißegal. Und dann steigt er in diesen Fahrstuhl und da stehen lauter Leute. Und sie steigt dann, sie will dann zurückgehen und dann überlegt sich was und dreht dann nochmal um, stellt sich vor diesen Fahrstuhl halt mit diesem Hemd und halbnackt und sagt dann so, Thank you, Mr. Blätter. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie mich wieder anrufen, wenn Sie mal wieder in der Stadt sind, so, weißt du, und so. Tschüss. Und dann geht so die Fahrstudie zu. Also ihm ist es natürlich super unangenehm. Also das heißt, sie ist immer so ein bisschen, sie ist so ein bisschen der Comic Relief des Films. Mhm. Aber also dadurch, dass sie natürlich der sympathische Ankerpunkt ist, funktioniert das gut mit Jane Fonda, weil das macht sie super. Und man merkt die Chemie zwischen den beiden, weil das sollte ja nicht der letzte Film sein, den die beiden zusammen drehen. Die waren, glaube ich, 4 oder 5 Mal haben die zusammen vor der Kamera gestanden. Redford und Jane Fonda, und ist ja schon so eins der, so ein bisschen die Tom Hanks und Meg Ryan der 60er. Mhm. Der letzte Film ist ja erst ein paar Jahre her, hier, Unsere Seelen bei Nacht oder wie der hieß, dieser Netflix-Film. Da waren die beiden ja auch wieder vereint im hohen Alter. Und das ist Barefoot in the Park. Dazu muss man sagen, Redford hatte vorher die Hauptrolle in der Broadway-Version und ging gar nicht davon aus, dass es so. Also er ging immer davon aus, dass wenn eine Broadway-Version dann verfilmt wird, dass man einen anderen Schauspieler nimmt, dann man hat ihm die angeboten. Mhm. Und dann hat er gesagt, okay, warum nicht? Und hat dann in der Broadway-Version vorher, die recht erfolgreich lief, hat er die Hauptrolle von Paul gespielt und jetzt halt in der Verfilmung 1967 ebenfalls.
Cool, ich wusste gar nicht, dass Redford auch auf der Bühne stand.
Ja. Hat er.
Cool.
Also von da sehr, sehr charmant. Ist auch Redfords erster Box-Office-Hit tatsächlich. Also die Filme, wo er vorher mitgespielt hat, waren alles keine großen Erfolge.
Ach was.
Ja. Aber
wie viel hat er denn eingespielt?
Habe ich nicht gefunden. Okay. Nee, habe ich zur damaligen Zeit nicht gefunden. Aber ich habe gelesen, dass der schon sehr erfolgreich war und davor da so ein paar Flops gelandet oder ja Filme, die kleiner sind, irgendwelche Western und so. Mhm. 67 war es tatsächlich sein erster großer, finanziell erfolgreicher Film.
Okay, cool. Ja, und wie fandst du das jetzt? Also ich fand ja an sich ganz, ganz schön.
Ja, ja, ich fand es schön und charmant und gut. Und es verlagert sich auch ein bisschen so in Richtung Mutter. Das heißt, diese Mutter-Storyline, die dann dazukommt, spielt auch eine große Rolle, weil sie ist auch so eher, also sie ist so eine Mischung aus konservativ und irgendwie einigermaßen locker. Mhm. Das heißt, sie kommt auch gut klar mit Paul und weiß ihn zu schätzen, dass er halt so die sichere Bank ist, weißt du? Und dass er halt nicht so ein Hallodri ist, sondern dass man sich auf ihn verlassen kann. Mhm. Deswegen ist er halt ein bisschen piefig. Und
aber sie ist ihre Mutter, ne?
Ja, ja, ja. Sie ist ihre Mutter. Und es nimmt, also dieser Nachbar und sie nimmt auch einen großen Storyline an. Das muss man mögen. Und ich fand aber alle 4 Charaktere fand ich halt interessant genug, um hier gut durchzukommen. Aber das ist für mich auch jetzt nicht so ein mega krasser Vertreter des Genres. Also das ist, der ist schon mit 67 fast schon ein bisschen zu spät. Also ich hätte mir in den 50ern vorgestellt, so mit James Stewart, Cary Grant oder so, weißt du, noch schwarz-weiß mit Catherine Hepburn, vielleicht in einer weiblichen Hauptrolle. Mhm. Da hätte das, aber 67 denkst du so, da war halt schon die Ära von Easy Rider und Co., weißt du, so, da ist Hollywood halt ein bisschen deeper geworden und dadurch wirkt er so ein bisschen aus der Zeit gefallen oder ein bisschen late to the party, wenn du mich fragst. Und ist jetzt auch nicht der Mega-Vertreter von Romcoms oder von diesen Hollywood- Romanzen von damals. Also wenn ich so denke an Audrey Hepburn zum Beispiel, irgendwie an wie hieß er denn? Cary Grant. Ein Herz und eine Krone. So eine Filme zum Beispiel. Also das, die sind dann noch eine andere Liga. Mhm. Aber ist trotzdem nett.
Okay. Naja, im Idealfall spielt ja der historische Kontext, in dem der Film entstanden ist, keine Rolle.
Ja.
Aber verstehe, was du meinst.
Hatte ich halt im Hinterkopf. Ich äußere hier sämtliche Gedanken, die ich habe. Und dann dachte ich schon so, okay, 67. Und gerade so Jane Fonda hat ja dann so, also du hast halt mit ihr in der weiblichen Hauptrolle, hast du halt auch später Filme gehabt, wie They Shoot Horses und sowas, die wir hier gesehen haben, wo du denkst so, ja, oder Clute oder so. Die hat in den 70ern halt wirklich geiles Zeug gemacht und da ist der hier schon ein bisschen harmlos. Mhm. Aber die Chemie stimmt zwischen den beiden und man kriegt die 106 Minuten eigentlich gut weggeruckt.
Ja, also es klingt auch sehr familientauglich. Wie ist das denn? Die Witze gehen wahrscheinlich, die sind alle recht brav.
Naja, ein bisschen anzüglich geht es hier schon zur Sache.
Also ah, ja?
Es gibt schon ein paar Anspielungen und gerade so mit diesem Hotelzimmer und wenn sie halt so diesen Fruchtbarkeitstanz aufhört in der Küche, während er halt telefoniert mit seiner Anwaltskanzlei, zieht sie halt auch das Hemd aus.
Okay.
Und steht halt so mit Jeans und BH vor ihm und tänzelt so ein bisschen vor ihm rum. Der ist ab 12, glaube ich.
Okay.
Also wegen einiger erotischer Anspielungen und so ein bisschen Sex-Talk ist der jetzt auch nicht komplett jugendfrei.
So, so.
Aber in Begleitung eurer Erwachsener dürft ihr euch den auch mit 6 Jahren angucken, wenn ihr wollt.
Naja.
Wissen wir ja, wie das ist mit Altersfreigabe. Eine Altersfreigabe drunter geht ja auch, wenn Mama oder Papa daneben sitzen.
Mhm.
Also, wenn ihr das hört und Mama und Papa sind dabei, dann dürft ihr auch barfuß im Park gucken.
Geile Idee.
106 Minuten.
Mhm.
Punkte.
Ja.
Yeah. IMDb 7,0. Metascore 55.
Oh.
Das klingt schon nicht so Classic-Style.
Mhm.
Und Letterboxd 3,5.
Hm. Ich sag 7.
Das ist richtig.
Tja.
Sometimes I suffer under the weight of my own genius.
Das hast du nicht gehört.
Soll ich nee, jetzt drück nochmal.
Sometimes I suffer under the weight of my own genius.
Mhm. Ist nicht immer leicht.
Der Genius des Punkteratens.
Ist doch schön, ey. Eine Sache läuft. Da kann ich mich halbwegs drauf verlassen.
Ja, eine Sache läuft. Ja, siehst du? Konstanz.
So. Und jetzt bringe ich eine Serie.
Mhm.
Eine Miniserie. Die ist nämlich schon abgeschlossen jetzt mit den 8 Episoden, die sie hat. Und ist auf Apple TV Plus zu sehen. Produziert von Aggregate Films. Wüsstest du, wessen Produktionsfirma das ist?
Aggregate?
Aggregate.
Aggregate?
Mhm.
Nee, wüsste ich nicht.
Müsstest du auf jeden Fall schon öfter drüber gestolpert sein, weil du ja Ozark geguckt hast.
Ah, dann kann ich mir denken, von wem die ist.
Die ist von Jason Bateman.
Ah, seine ist das.
Mhm.
Ja, siehst du mal, wie ich mir hier Studio-Intros und irgendwelche Produktionsfirmen merke. Es geht hier rein und da raus.
Ja, ja, aber manchmal ist dann ja so die Assoziation da, weil da wird ja dann im Intro auch immer stehen, Producer oder Executive Producer, mhm, Jason Bateman. Das war hier nämlich auch der Fall.
Ja, bei Plan B habe ich es mir gemerkt, aber ansonsten eher selten.
Mhm. No. Ja, das ist sein Verein und das ist jetzt eben die aktuellste Serie aus der Klitsche.
Mhm.
Und sie heißt Lessons in Chemistry. Eine Frage der Chemie auf Deutsch.
Also, so heißt sie auf Deutsch.
Ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht über den deutschen Titel, weil es ist natürlich auch ein Wortspiel mit drin, was sie aber ganz gut übersetzt bekommen haben, finde ich, weil das ist halt tricky. Weil es geht um eine Chemikerin und auch diese Serie hat, ähnlich wie dein Film, eine sehr große romantische Komponente.
Mhm.
Und deswegen ist der deutsche Titel nicht schlecht. Weißt du, weil du musst
das... Ein lobendes Beispiel.
Ja, schon. Also, weil wie willst du sonst Lessons in Chemistry sinngemäß gut übersetzen, wenn du das Chemie da mit drin haben willst und es natürlich eben auch hier um die Chemie in der Zwischenmenschlichkeit geht.
Mhm.
Ja, tricky. Aber ich finde eben, haben sie gut hinbekommen. Das Ganze basiert auf einem Buch. Ach siehst du, jetzt habe ich nicht nachgeguckt, ob das Buch eventuell auf Deutsch auch schon diesen Titel hatte. Das war ein Bestseller und wohl erst letztes Jahr rausgekommen. Bonnie Garmus hat das Buch geschrieben und dann haben sie es sofort verfilmt.
Mhm.
Lee Eisenberg hat sich dem Ganzen angenommen. Der war hier Showrunner. Von dem stammt zum Beispiel auch Jury Duty, was ich neulich mal hatte.
Ah, okay. Will ich auch noch gucken.
Schon ein paar Sachen von dem gesehen. Und das ist auf jeden Fall ein ganz anderes Genre hier. Weil Jury Duty war ja eindeutig Comedy und da schon auch ein bisschen anders. Und das ist hier, vom Look und also alles, Bildsprache, Inhalt, Dramaturgie und so weiter, würdest niemals erkennen, dass das vom gleichen Typ ist. Also es ist ein komplett anderes Ding. Ja, jedenfalls ist er hier der Showrunner und derjenige, der eben den Created for TV Credit hat. Dann haben sich noch 3 zusätzliche Autoren dem Ding gewidmet und diese 8 Episoden wurden von 4 RegisseurInnen inszeniert. Bert und Bertie waren nämlich eine Paarung davon und die hatten wir hier auch schon des Öfteren. Das ist so ein Frauenpaar, die auch immer zusammen Regie führen. Deswegen gelten die quasi als ein Credit.
Mhm.
In dem Fall, also weil die immer zusammen diese Folgen inszenieren und ich meine, die waren auch schon bei Hawkeye ziemlich sicher bei der Serie dabei, aber wir hatten die hier schon öfter. Ist ja auch egal. Jedenfalls 8 Episoden, immer so eine Dreiviertelstunde. Und es geht um Elizabeth Zott. Das ist die Figur von Brie Larson, die spielt hier unsere Hauptrolle. Und ich meine, die Dame hat ja gerade ein hartes Jahr, hey, das ist schon echt abgefahren. Also bei der läuft's.
Mhm.
Und Elizabeth Zott ist in den 50er Jahren in den USA Chemikerin. und arbeitet auch an einem Institut, ist da aber nur Assistentin. Also die darf nicht als Chemikerin arbeiten, muss also nur zuarbeiten. Das hat aber natürlich wahnsinnig viel mit der Zeit zu tun und damit, dass diese Domäne einfach stark von Männern dominiert wird und deswegen sowieso die Positionen der Frau in der Gesellschaft halt noch schon sehr an Haushalt und Heim und so weiter gebunden ist. Und diese ganze Thematik, was hier so das Frauenbild angeht, wird natürlich auch thematisiert in der Serie. Ja, und anfangs ist sie da so ein bisschen am Struggeln, ist aber wohl auch schon länger an diesem Institut und lernt dann einen kennen, einen Typ in ihrem Alter, der hat da ein eigenes Labor, wo auch außen sämtliche Schilder dran sind, dass man da nicht reingehen darf und so weiter. Der möchte halt ungestört bleiben und irgendwann laufen die sich aber über den Weg und lernen sich kennen. Und das ist unsere männliche Hauptfigur. Calvin Evans. Gespielt von Louis Pullman. Louis Pullman, der Sohn von Bill Pullman. 32 Credits. Wir haben den in Top Gun Maverick gesehen. Mhm. Und der macht witzigerweise bei der nächsten Stephen King-Verfilmung mit. Da spielt er auch eine Rolle. Salem Slot machen die nämlich demnächst. Und ich meine, es war sogar das Buch, was er nach Carrie geschrieben hat. Ne?
Mhm. Gab es auch schon mal eine Verfilmung von.
Ja, bestimmt mehrere. Aber das, ich finde, so schließt sich hier ein bisschen der Kreis, weil über Carrie sprechen wir ja nachher noch. Mhm. Und ich hatte nicht auf dem Schirm, dass der Sohn von Bill Pullman dann doch schon eine ganze Menge gemacht hat. Und habe auch keine große Ähnlichkeit gesehen. Und jetzt habe ich mir vorhin mal Bilder angeguckt und es gibt ein Bild, wo die direkt nebeneinander sind. Auf irgendeinem roten Teppich.
Okay.
Und da siehst du halt so krass die Ähnlichkeit.
Da schon.
Ja, ja, auf jeden Fall. Der wird halt später mal genauso aussehen wie Bill Pullman. Ist schon geil. Und ist ein toller Schauspieler. Und spielt hier eben Calvin Evans. Und das ist halt so ein sehr introvertierter, aber wahnsinnig genialer Wissenschaftler. Auch Chemiker. Und er forscht an DNA. Beziehungsweise RNA und DNA. Aber im späteren Verlauf dann halt nur noch an der DNA. Jedenfalls lernen sich die beiden kennen. Und sie ist super ähnlich drauf wie er. Mhm. Also weil wir fahren schon auch zu Beginn, dass sie jetzt ähnlich introvertiert, aber das hat eher damit zu tun, dass die halt wahnsinnig rational unterwegs ist und Emotionen zwar wahrnimmt, aber sich nicht groß mit dem beschäftigt, weil die halt wahnsinnig auf Effizienz getrimmt ist. So, die sieht halt alles, was ein Füllwort ist oder auch deswegen ihre Art zu sprechen, sie ist halt, spricht fast schon wie so ein Roboter, das hat manchmal auch autistische Züge, weil die halt einfach super effizient unterwegs ist. Und so arbeitet sie auch als Wissenschaftlerin, als Chemikerin und ist auch im Privatleben eigentlich ziemlich so. Und deswegen ist dann auch die Annäherung mit Calvin recht cool, weil die halt beide so ticken. Und ja, jedenfalls merken die eben relativ schnell, dass sie mehr oder weniger füreinander gemacht sind und verlieben sich dann. Und das hat aber damit zu tun, dass die anfänglich erstmal anfangen zusammenzuarbeiten. Also sie erwähnt im Vorbeilaufen, weil er sie irgendwas fragt, erwähnt sie halt, dass sie nicht den Chemikerposten haben kann aufgrund der Stellung der Frau und so weiter. Und er so, Moment mal, das ist voll ungerecht. Du bist so viel besser als alle Männer hier. Warum geht das nicht? Und die so, tja, darf sich bei der Führung bedanken und so. Und so macht er sie zu seiner Assistentin oder zu seinem Hiwi. Und dann ab dann sind sie zusammen in seinem Labor. Und so lernen die sich natürlich besser kennen und das mit der Forschung geht sehr schnell voran und die sind halt auch da wahnsinnig gut in dem, was sie machen. Und erkennen auch gegenseitig dann, wie brillant die sind und das trägt natürlich zur Attraktivität bei und so verlieben die sich. Und das geht relativ schnell auch, wie das erzählt wird. Jetzt ist zur Dramaturgie der Serie, muss man sagen, die Serie steigt wie so oft mit einem Zeitpunkt, der sehr viel später in der Serie kommt, ein. Und wir sehen Elizabeth Zott in einer Kochsendung, die sie moderiert, wo sie zwar auch sehr in ihrer rationalen Art und auch chemische Prozesse erklärend beim Kochen diese Kochsendung moderiert.
Okay.
Und dann springen wir aber halt irgendwann zurück und sehen sie an diesem Institut arbeiten und erfahren dann halt den Weg, wie sie da hingekommen ist. Ja. Und das Krasse ist, dass du schon in der zweiten Episode etwas sehr Dramatisches mitkriegst und sowieso ist der Weg von Elizabeth über die Jahre, weil wir dann auch ein bisschen was über ihre Kindheit erfahren und wie sie halt zu der Person geworden ist, die sie ist. die wurde schon immer wieder ziemlich gebeutelt vom Schicksal und das wird halt echt auf die Spitze getrieben in dem Moment, wo die mit Calvin sehr glücklich ist und die schon zusammengezogen sind in der zweiten Folge. Er mit ihrem Hund joggen geht, weil das ist so sein Ding, er geht laufen. Auch Ding, wo er von der ganzen Gesellschaft um ihn herum eigentlich nur komisch angeguckt wird für, weil so, du läufst, okay, warum, wohin, was, so, also ja,
wohin?
Exercise. Und das Konzept ist halt noch nicht wirklich viel verbreitet und deswegen, ja. So, und dann läuft er da und das ist eigentlich echt eine ruhige Gegend, dabei läuft dann da so lang mit dem Hund von Elizabeth namens 630.
Und, geiler Name für den Hund.
Ja, weil er sie immer um die Uhrzeit weckt.
Ah, ja.
Und auch da war für sie halt irgendwo der logischste Name. Ja, und er ist dann der Laufpartner von Calvin und an einer Kreuzung bleibt 630 stehen und zieht so an der Leine und er so, komm schon, wir laufen weiter und zieht an dem, der Hund reißt sich los, in dem Moment kommt ein Bus und nimmt Calvin mit. Mhm. Aber frontal.
Aha.
Und Calvin ist tot.
Okay.
Ey, und das ist wirklich so ein Moment, wo du denkst, Alter, was? Weil halt ganz klar der jetzt so als zweite Hauptrolle eingeführt wurde und plötzlich so bam. Und dann geht's drum, wie die damit klarkommt. Dann erfahren wir, sie ist schwanger. Es kommt ein Kind zur Welt, die Tochter von Calvin, der jetzt nicht mehr lebt. Mhm. Und so muss sie ihren Job, jetzt natürlich ist auch ihr Job dadurch sehr gefährdet, weil die natürlich, die Führung dieses Instituts natürlich sagt, so, ja, naja, der Chemiker ist weg. Das war, mag ja eure Arbeit gewesen sein, aber die gehört jetzt dem Institut und wir übernehmen jetzt eure Forschung und du bist raus. Also die wird halt von vorne bis hinten einfach vom Schicksal gebeutelt und muss dann eben halt gucken, wie sie jetzt weiterkommt und dann ergibt sich irgendwann dieser Weg zu dieser Fernsehsendung. Mhm. Ja, und das Ganze ist natürlich schon ein bisschen vorgegeben durch die Geschichte und offensichtlich auch durch das Buch, aber ist eine wahnsinnig emotionale Kiste. Und das schaffen die aber ohne großen Pathos und na, man kann jetzt nicht sagen, die setzen sich nicht drauf, weil das natürlich schon permanent Thema ist, aber das ist jetzt nicht so, dass das musikalisch noch irgendwie dramatisch untermalt wird oder sonst was. Oder es hier irgendwelche Slow-Motion-Flashbacks oder so einen Scheiß gibt. Mhm. Und trotzdem ist das mit der Bildsprache wirklich so inszeniert, dass du da, also könntest wahrscheinlich jederzeit losheulen, weil das schon, es ist super schön traurig. Aber es ist wirklich bitter, was, wenn du dieser Figur folgst, was die so mitmacht, ist schon echt hart. Aber Brie Larson spielt das geil.
Mhm. Ja, die kann was.
Also vor allem wie sie also
spätestens bei Ruben weiß man ja, dass die schauspielerisch auf jeden Fall auch
ja, ist. Ja, also die ist sowieso gut, aber hier ist es halt schon auch nochmal eine krasse Herausforderung, weil du einerseits ist das eine wahnsinnig, also nach außen hin ja eine sehr kühle Person, weil die halt so ganz rational und auf sämtliche Emotionen verzichtet in der menschlichen Interaktion. Und trotzdem muss sie aber irgendwo eine Wärme spielen, ne, weil die ja dann auch als Mutter und als Liebende mit Calvin und so muss die Nummer ja auch aufgehen und du gehst da voll mit. Mhm. Also es auf jeden Fall machen die da in der Inszenierung schon auch eine Menge richtig. Es ist wirklich schön gemacht und das wird durch die ganzen Figuren drumherum schon auch geil mitbedient. Natürlich ist Lewis Pullman dann nicht ab Episode 2 raus, weil wir erfahren dann nochmal viele Situationen aus seiner Vergangenheit.
Da gibt es dann nochmal so Rückblenden. Oder?
Genau, es gibt dann nochmal Situationen, wo wir ein bisschen mehr über ihn erfahren. Und dann kommt eben auch die Kleine, also die Tochter, die kommt dann schon auch stark zum Einsatz noch. Und Alter, das ist das süßeste Filmkind, was ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Mhm. Das ist so krass, wie zuckersüß dieses Mädchen ist. Haben sie echt sensationell besetzt, dass die Kleine ist. Und es ist auch echt cool. Also die macht ihren Job echt gut.
Wie lange zieht sich denn diese ganze Storyline? Also sieht man das Mädchen auch aufwachsen oder?
Nee.
Also bleibt halt ein kleines Mädchen.
Ja.
Okay.
Nee, wir bleiben auch zeitlich in den 50ern. Also es spielt sich da wirklich alles so in höchstens 3 bis 5 Jahren ab. Mhm. Ja, die Nachbarin von Calvin, die spielt auch eine größere Rolle. Harriet Sloan, gespielt von Aja Naomi King. Die kennen auf jeden Fall How to Get Away with Murder Fans. Und ihr Mann, Charlie Sloan, wird von Paul James gespielt. Den kenne ich aus einer Serie, die ich neulich besprochen habe, I Love That For You. Da war er so der Love Interest, der Hauptfigur und The Path. Da war der auch durchgehend dabei. Ja, eine, die wir auch in letzter Zeit öfter hatten, Stephanie Koenig. Die spielt hier Fran Frasc, dann im weiteren Verlauf eine Freundin von Elizabeth. Die haben wir in The Offer gehabt. Und so in letzter Zeit haben wir die schon ein paar Mal gehabt. Und dann jemanden, den wir, also kenne ich aus einigen Sachen. Ich glaube, präsenteste war so, dass der war Stewart in Big Bang Theory. Kevin Sussman spielt hier nämlich Walter Pine. Der ist der Producer von der Fernsehshow, bei der die dann irgendwann landet. Wir kennen ihn auch aus Almost Famous und so. Also die Fresse hast du auf jeden Fall schon gesehen. Mhm. Und Rainn Wilson spielt den Chef von diesem Fernsehsender.
Rainn Wilson ist auch dabei. Der ist ja eigentlich auch immer gut.
Ja, schön ätzender Typ hier.
Mhm.
Ja, und dann ist es halt auch hier wieder, wie so oft bei so Serien, wo Essen eine große Rolle spielt, sehr geil gemacht, wie hier die Zubereitung und das Kochen vom Essen stattfindet.
Sollte man nicht hungrig gucken, sagst du.
Nee, hilft natürlich auch nicht. Und dann hast du hier auch natürlich oft so Inserts und Nahaufnahmen, wenn sie kocht. Und da habe ich gelesen, dass da eine Freundin von Brie Larson, die Courtney McBroom, die selber Ernährungsberaterin und Köchin ist, die hat sie gefragt, ob sie nicht als Beraterin fungieren möchte bei dieser Serie. Und so sind das in der Nahaufnahme eben ihre Hände, die wir sehen.
Okay.
Ja, und das ist Lessons in Chemistry.
Ja, ich habe mir den Trailer angeguckt, wo der rausgekommen ist, wo es heißt so demnächst neue Apple TV-Serie und
Wie fandst du das?
Kann man ja mal den Trailer gucken und ich war mir nicht so sicher. Das sah irgendwie so leicht generisch aus, hat mich ein bisschen an Masters of Sex erinnert, natürlich auch wegen dem Setting und der Zeit, wo die spielt. Aber ich dachte so, weiß nicht, so richtig ist der Funke nicht übergesprungen, dass ich jetzt gesagt habe, muss ich mir jetzt angucken. Aber klingt jetzt natürlich super interessant, jetzt nachdem ich ein paar Details jetzt von dir gehört habe.
Ja, vor allem.
Kann man offensichtlich doch machen.
Es ist halt bei weitem nicht nur diese Romanze zwischen den beiden und dann das Tragische, weil er einfach früh stirbt, sondern es geht hier noch sehr stark um Feminismus, das ganze Rassenthema der Zeit wird hier auch thematisiert über die Nachbarin und ihre Bemühungen, da was zu bewegen. Dann natürlich immer wieder auch durch was die Stellung eben der Frau angeht in dieser Zeit und wie assi das einfach gewesen sein muss, in der Zeit auf die Welt zu kommen, Alter. Ist auch so übel an einer Stelle, als es dann um Geburten geht, sind wir im Krankenhaus und die Frauen leiden da halt, aber alle irgendwie in so einem Riesensaal aneinandergereiht wie die Sardinen. Und die Männer stehen draußen im Wartezimmer und warten und beschweren sich, dass das Geschreie so laut ist. Und fragen, warum können die hier keine dickeren Wände installieren? Das ist ja unzumutbar, dass sie hier warten muss, wenn da drin die ganze Zeit rumgeschrien wird. Und es gibt halt immer wieder so Momente, die so bezeichnend sind für die Zeit. Und das finde ich echt cool, wie sie eben über ihre Figur, und das Ganze ist fiktiv, habe ich gelesen. Also das ist jetzt nicht so, dass das an eine wahre Geschichte angelehnt ist. Aber es ist eben sehr feministisch und das aber ohne aufdringlich zu sein. Und hier gibt es wieder eine Menge starker Frauenfiguren. Und das würde mich auch nicht wundern, wenn Brie Larson hier für Emmy nominiert würde. Es gibt wahrscheinlich ein paar Leute, die man hier Emmy nominieren könnte. Ja, ich habe es sehr gern geguckt. Echt eine tolle Serie.
Klingt so.
Ja, also die nimmt dich auch echt mit. Also wenn ich glaube, das, was du vorhin beschrieben hast bei Revenus, dass du sagst, der Film hat dich zu keinem Zeitpunkt emotional irgendwie mit reingezogen. Ich glaube, das ist hier unvermeidbar. Und sie schaffen es irgendwie eben ohne, ich habe das versucht so ein bisschen zu beobachten, ohne da groß rauszufallen. Ich glaube nicht, dass da große Effekthascherei dabei ist oder so, weißt du, dass sie das irgendwie hier mit billigen Tricks machen.
Ich finde es halt erstaunlich, dass es so Filme gibt, wo du eigentlich nicht so zugängliche Hauptfiguren hast, die dich aber trotzdem emotional involvieren und mit reinziehen, weil ich meine, sie macht es einem ja nicht leicht, offensichtlich vom Typ her, weißt du, sagst so, weißt du, so dieser Jane Fonda-Typ jetzt in Barfuß im Park, weißt du, was ich meine?
Ja. Yeah.
Die kannst du nicht mögen.
Ja, ja, okay. Doch, also bei ihr kommst du auch nicht drum rum, weil du schon halt merkst,
wegen den Schicksalsschlägen.
Ja, genau, weil die halt einfach, okay, weißt du, die ist nicht assi zu den Leuten.
Mhm.
Die ist halt einfach nur wenig menschlich. Also, das ist halt.
Ja, aber weil du meinst, so dieses wenig menschlich und dieses etwas autistisch, das sind ja auch so Leute, wo du sagst, die sind ja sozial eher nicht so auf deiner Wellenlänge, weißt du? Und deswegen ist das schon...
Nee, weil die Leute halt auch eben sehr straight immer so abfrühstückt, ne? Und natürlich gibt es dann viele, die dann zurückbleiben und sich denken, was zur Hölle war das gerade? Mhm. Und weil die aber auch irgendwo ihrer Zeit so krass voraus ist, du bist irgendwie so in ihrem Team, weißt du, du willst voll, dass die das gelingt, was die da vorhat. Und umso härter ist dann natürlich, wenn die dann halt immer wieder auf die Schnauze fliegt.
Verstehe.
Aber auch wie sie damit umgeht und so, da hilft natürlich diese fast autistische Art dann schon, weil die ja natürlich zu keinem Zeitpunkt irgendwie in Selbstmitleid versinkt. So. Und wie sie das dann auch an die Tochter weitergibt, und das ist geil inszeniert. Ja, und ey, wirklich eine tolle Bildsprache. Also, ich habe ja Ozark nie gesehen, aber ich meine, Producer haben ja bei sowas schon auch einen großen Einfluss, und wenn er da einen hatte, dann hat er eine Menge richtig gemacht.
Ja, eine gute Range auf jeden Fall jetzt mit Arrested Development, Ozark und jetzt hier.
Ja.
Hat er auch mitproduziert. Insofern hat er hier drei Serien im Portfolio, die nicht unterschiedlicher sein können.
Ja, ich habe gesehen, dass die auch The Outsider gemacht haben. Das war auch diese Comic-Verfilmung. Habe ich aber leider nur ein paar Episoden von gesehen. Aber das wiederum war super düster und geht ja fast schon in so eine Horrorrichtung.
Okay.
Also ja, der ist breiter aufgestellt auf jeden. Und das ist halt schon was. Also ich glaube, wenn man das so liest, würdest du wahrscheinlich wieder sagen, das ist die Sorte Roman, die Frauen im Urlaub am Strand lesen. Aber ich finde, das ist schon weit mehr als das.
Da fehlt die Mystery-Komponente.
Ach so.
Die muss da schon irgendwie mit rein. Also muss schon irgendwie Mystery oder eine Leiche muss da irgendwie.
Ja, aber so dieses, weißt du, die sind gemacht füreinander und dann wird der eine halt einfach fies aus dem Leben des anderen gerissen, und das ist an sich halt schon eine wahnsinnig tragische Kiste. Und das klingt vielleicht jetzt erstmal was jetzt nicht so der klassische Männerstoff ist, wenn du da mal so in solchen Schubladen denken möchtest. Aber die machen eine Menge richtig.
Klar möchte ich.
Also.
Für Schubladen bin ich immer zu haben.
Siehst du? Und deswegen weiß ich nicht. Aber du hast ja auch ein großes Romantikherz.
Absolut, ja.
Also allein dafür.
Rom-Com-Guess gibt es definitiv. Und auch allgemein Liebesgeschichten mag ich ja.
Ich saß schon wirklich ein paar Mal da und dachte, boah, ihr Wichser, ey. Das ist so assi, dass ihr das Ding so erzählt, Mann. Weißt okay. du, dass weil du denkst dir halt so die ganze Zeit, ist es so, Mann, ey, Alter, warum habt ihr den weggenommen, ey? Das ist so assi.
Mhm.
Ja. Deswegen Lessons in Chemistry auf jeden Fall eine Empfehlung.
Ist klingt so.
Sehr schön. Rating ist Mature Audiences. Logisch, glaube ich.
Und ein weiteres Argument für Apple TV Plus.
Mal wieder, ja. Ja, also ich habe neulich mal in eine Apple TV Plus Serie reingeguckt. Da war es erstmal, wo ich gesagt habe, okay, also ihr habt jetzt offiziell auch die erste Serie gemacht, die ich richtig, richtig scheiße finde.
Mhm.
Da werde ich auch, also da hat mir der Pilot absolut gereicht. Da dachte ich so, Leute, was hat euch da geritten? Das war allerdings wiederum Apple TV UK. Jetzt weiß ich nicht, ob das da irgendwie einen großen Einfluss hatte.
Würdest du die nennen, weil wenn du die sowieso nicht rezensierst?
The Buccaneers war das.
Habe ich schon mal gehört, glaube ich.
Gott, das ist eine Vollkatastrophe. Mhm. Ja, also Christina Hendricks ist dabei. Das hat für mich noch so ein bisschen gerechtfertigt, dass ich den Piloten gucke, weil inhaltlich dachte ich eigentlich schon, bevor ich es geguckt habe, so, das kann keine Chance, dass das eine Serie für mich ist.
War es auch nicht.
Nee.
Mhm.
Überhaupt nicht.
Na siehst du, haben wir hier einen Tipp untergebracht und einen abraten.
Ja, aber na, also weil das ist jetzt so an der Geschichte der Serien, die bisher so erzählt haben, ist es für mich halt die erste, wirklich, wo ich sage, das ist so gar nichts. Weil es gab halt schon Serien von Apple TV Plus, die fand ich nicht so geil, weil es aber inhaltlich nicht so meins war.
Mhm.
Aber die fand ich auch scheiße gemacht und alles. Also. Und Lessons in Chemistry ist wieder mal ein sehr positives Beispiel für Apple TV Plus, weil das ist eine klare Empfehlung.
Wie war das bei For All Mankind? Weil ich gesehen habe, dass sie jetzt in der vierten Staffel ist. Da hast du die erste Staffel gesehen oder angefangen?
Ja,
oder?
Da habe ich, glaube ich, die Hälfte der ersten Staffel gesehen.
Hälfte der
ersten. Fand das so la und irgendwie war es mir dann zu viel persönlich, so die persönlichen Geschichten untereinander und zu wenig von dieser ganzen Weltraummission.
Okay. Weil die hatte ich ja seit jeher auf meiner Liste.
Ja, die sind ja auch jetzt in der vierten Staffel oder schon, ne? Also da die kannst du, glaube ich, bedenkenlos gucken, ne? Weil die geht weiter.
Mhm. Er hat viel zu lange gewartet, auch schon wieder.
Naja, da gibt's eine Menge Stoff jetzt schon.
Da was angesammelt, ja. Naja, mal gucken.
Ja, aber eben hier, Lessons in Chemistry ist eine Miniseries, das ist rund abgeschlossen mit den 8 Episoden und da kommt man wirklich sehr gut durch. Jetzt die Punkte. 8,3 sind es auf IMDb, der Metascore ist bei 68. Hab mir aber auch den User-Score rausgeschrieben, der ist bei 7,4. Und auf Letterboxd ist sie auch. Und da ist sie mit 4,0 am Start.
Sehr gut.
Und jetzt du.
Ich tippe auf eine 9.
9,5 sind es sogar.
9,5.
Ja.
Was hast du mit deiner 9,5 in letzter Zeit? Hat doch letzte Episode schon.
Stimmt, ja. Ja, ich habe mich jetzt irgendwie so entschieden, das sind so Sachen, wo ich eigentlich sage, ich habe überhaupt nichts dran auszusetzen, aber wie du auch schon gesagt hast, so das letzte Ding fehlt, dass man irgendwie sagt, das möchte ich jetzt in diesen Kreis der meiner liebsten Sachen aufnehmen.
Willst du Raum nach oben lassen?
Nee, nicht mal, weil die Serie macht wirklich alles richtig.
Okay. Na gut. Von mir aus. 9,5 it is.
Ja. Ja, musst du gucken. Er ist groß.
Ja, werde ich machen.
Sehr gut.
Hast mir schwaghaft gemacht.
Und Brie Larson, Alter, also ich meine, wir wissen ja, dass die Captain Marvel ist und so, die ist offensichtlich fit und sehr muskulös, aber meine Fresse ist die dünn.
Mhm.
Also ist das in der Serie schon wirklich auffällig.
Ja, okay.
Das ist echt krass.
Ja, war die nicht im letzten Fast and Furious noch dabei? Hat sie auch mitgespielt, oder?
Wirklich? Brie Larson? Ja. Okay. Ja, das verfolge ich nicht so.
Gab es auch ein Social-Media-Foto mit Vin Diesel und von wegen so hier, New Member to the Family oder so und dann eben Brie Larson und so. Ich glaube, das war
da alle landen.
Das war der letzte Film, glaube ich, ja. Da war
was
mit
das Franchise mittlerweile an guten Schauspielern hat, ist schon ein bisschen beängstigend.
Ja, Wahnsinn.
Hm. Naja. So, jetzt haben wir noch...
Jason Statham, Dwayne The Rock Johnson.
Ja, die größten
die Schauspieler. Die A-Liga. Halt, ja. Absolut.
Genau. Kick.
Ja, jetzt haben wir noch was.
Jetzt haben wir noch was.
Jetzt haben wir noch was.
Einen gemeinsamen Film. Wem haben wir den zu verdanken?
Jensman.
Jensman.
Ja, Jensman hat Schnauze voll gehabt, auf den Lostopf zu warten.
Mhm.
Und hat dann sein Los irgendwie, was er irgendwann mal vor allem dazu mal reingeworfen hat, hat er dann zum Auftragsfilm geupgradet. Das kann man auch machen.
Mhm.
Das ist einer von denen.
Okay.
Da haben wir eine Karteileiche im Top.
Ja, und jetzt hatten wir schon im Verlauf der Episode diverse Anspielungen an diesen Film. Und jetzt ist es soweit. Und war für mich eine Erstsichtung. Das ist, glaube ich, schon auch das Spannende daran. Weil du hast den, kanntest den schon, das weiß ich. Mhm. Ist das so einer, den du schon oft gesehen hast?
Früher, ja. Also, das heißt oft, aber...
Aber du hast den auf jeden Fall
nicht
schon...
Nicht mehr als einmal.
Oft erwähnt, nicht mehr als einmal?
Mehr als einmal, ja. Meine ich, also.
Okay. Und du hast den aber schon echt oft erwähnt und im Zuge dessen schon auch immer, wie sehr du den magst. Das macht aber für mich das jetzt, das Vorherraten wirklich schwierig, weil das ist natürlich jetzt wieder die Sorte Film, da kann man sich vielleicht sogar um 2 Punkte verhauen, finde ich.
Mhm.
Deswegen, ich habe mit mir gehadert. Das kann natürlich jetzt auch logischerweise wieder so eine 10 sein. Deswegen, ich muss strategisch agieren hier und sag 9.
Strategisch sagt er 9?
Ja.
Okay. Ist bei dir auch nicht so leicht, aber ich glaube dann doch, dass du dem Film einiges abgewinnen kannst, weil ich glaube, der trifft einige Komponenten, selbst im Horrorgenre, die du magst. Deswegen sage ich eine 8,5.
Mhm.
Carrie.
Der Satans jüngste Tochter. Ja. So geil. Vor allem jüngste, weißt du, also als gäbe es da noch 4 ältere Geschwister.
Der Satan hat viele Töchter.
Anscheinend.
Jetzt kannst du natürlich noch mit der Powerballade von Europe einleiten, die Carrie heißt, mit dem gleichnamigen Titel. Kennst du die?
Nee.
Der 2. große Hit neben The Final Countdown.
Dann kenne ich den bestimmt, aber wusste nicht, dass der
Carrie, Carrie.
Da wird schon wieder gesungen.
Ja, wenn du es nicht erkennst. Aber
ja, aber jetzt daran erkenne ich nicht mehr.
Dabei war es wirklich super gesungen.
Ja.
Wenn ich das mal objektiv feststellen darf, war das... Genauso wie Europe gesungen.
You have got to stop listening to gangster rap.
Gangster rap, okay. Ich dachte, du drückst den hier.
Let me start by telling you what you're doing wrong. Everything.
Ach ja.
Ja, Brian De Palmas Klassiker Carrie aus dem Jahr 1976 und die allererste Stephen King-Verfilmung überhaupt. Nachdem wir hier schon etliche Stephen King-Verfilmungen hatten in Serienform und in Filmform,
ja,
haben wir hier den Urschleim.
Weil das erste Buch von Stephen King. Also es war ja nicht nur die erste Verfilmung, es war tatsächlich auch das erste Buch, was Stephen King geschrieben hat. Eigentlich hat er es schon weggeschmissen, dann hat es seine Lady wieder aus dem Müll geholt und gesagt, schreib mal fertig, nachdem sie es gelesen hatte. Und dann hat er das gemacht, hat es eingereicht und zu seiner Überraschung wurde das Ding dann veröffentlicht.
Wer kennt's nicht? Dass die Lady was aus der Mülltonne holt, was
und sagt, mach das mal fertig.
Mach das mal fertig und dann wird ein Hit draus.
Ja, weiß ich nicht, ob man das so kennt. Ja, und Brian De Palma, 42 Credits, der hatte bis dahin ja schon auch eine Menge Stuff gemacht. Und
den müssen wir, glaube ich, nicht mehr vorstellen, oder?
Nö. Ich meine, wir haben ja auch schon, also ich habe Blowout mal von ihm besprochen. Ich weiß gar nicht, was wir sonst noch groß von ihm hatten. Weil
aber so wir hatten auch sein Frühwerk, Phantom of the Paradise hatten wir ja hier auch.
Stimmt, Phantom of the Paradise. Noch
ein paar Jahre davor.
Aber so jetzt mal so seine größten, da haben wir auch noch ein paar Lücken, ne? Also Caligari's Way.
Scarface haben wir natürlich besprochen.
Ja.
Also, ein bisschen haben wir noch offen, aber definitiv ein Name.
Und hast du gelesen, was sein nächstes Projekt ist?
Nee.
Das wird ein Horrorfilm, basierend auf dem Harvey Weinstein-Skandal.
Ein Horrorfilm, basierend auf dem Harvey Weinstein-Skandal, habe ich ja gar nichts von gehört.
Es geht um einen Filmmogul, der dann wohl Leute umbringt.
Okay.
Und das ist wohl basierend auf der Harvey Weinstein-Nummer.
Hat man die Vergewaltigung ein bisschen dramatisiert, ja?
Anscheinend. Das ein bisschen dramatisiert ist gut, ja. Ja, das wird das nächste Ding von Brian De Palma. Da können wir uns auch schon drauf freuen, weil das klingt ja irgendwie vielversprechend.
Ja, ist schon irgendwie cool, dass die ganzen Uraltrecken immer noch Filme machen. So, das finde ich schon, freue ich mich irgendwie immer drüber.
Mhm.
Dass da noch was kommt. Ich meine, Clint Eastwood dreht gerade einen Film mit 93, Alter. Habe ich Fotos gesehen vom Set mit einem weißen Rauschebart und kurz rasierten grauen Haaren, so steht halt mit 93 irgendwie hinter der Kamera und dirigiert immer noch irgendwie Schauspieler.
Okay, geil.
Schon geil. Obwohl er sich eigentlich, glaube ich, offiziell zurückgezogen hat, oder? Hieß es nicht irgendwie, macht noch ein, dieser letzte Film, The Mule, war der letzte, den
keine
er machen wollte?
Keine Ahnung, Alter, bei Clint Eastwood weiß ich das nicht.
Ja, keine Ahnung, jedenfalls kann wohl nicht ohne und ist jetzt mit 93 am Filmemachen noch dran.
Mhm. Ja, und hier sind halt wirklich ein paar namhafte Leute beteiligt, also vor allem eben auch hinter der Kamera, weil Cutter war hier Paul Hirsch.
Mhm.
Der hat sehr viele Brian De Palma Sachen geschnitten, aber hast du dir mal die Vita von dem angeguckt? Das ist ja unglaublich.
Ja, zuletzt Killers of the Flower Moon war er doch der Cutter.
War er auch der Cutter?
Ja.
Ja, okay. Aber der hat Star Wars geschnitten, ne?
Ja.
Und so Mission Impossible. Auch ein De Palma Film, den wir noch nicht hatten.
Stimmt.
Ja.
Und er war halt auch der Stammcutter von Terrence Malick. Schon seit Badlands.
Genau, ja.
Also schon, und aber auch seine späteren Filme. Bis hier Night of Cups und so vor ein paar Jahren. Also immer noch dran gewesen.
Ach, Paul Hirsch auch?
Ja.
Ja, weil spannend daran finde ich, dass der Mann, der verantwortlich ist dafür, dass Sissy Spacek hier die Hauptrolle gespielt hat, ihr Mann war.
Ja.
Jack Fisk.
Ach, Jack Fisk meinte ich. Entschuldigung, ich habe es gerade verwechselt. Ich rede von Jack Fisk die ganze Zeit.
Ja, und oh mein Gott, das hat nicht geholfen, weil Jack Fisk ist nicht Cutter.
Also, jetzt weiß ich, okay, der war der Set-Designer und so. Und der
genau, der ist, Production, der ist Production-Designer und Art-Director und der war richtig für Terrence Malick zugange, weil ich bin mir nämlich, glaube, Paul Hirsch hat nichts für Malick geschnitten.
Nee, den meinte ich natürlich.
Ah, ja, siehst du,
mich hat gerade eine Star Wars so verwirrt, weil ich dachte, was Star Wars in seiner Vita? Und dann dachte ich, so habe ich wohl übersehen.
Ja, ja, okay, nein, also damals ein bisschen was durcheinander gebracht. Paul Hirsch ist der Cutter, der aber eben auch sehr namhafte Filme gemacht, wie Star Wars, Falling Down, Mission Impossible und, und.
Mhm.
Und der Mann, der hat der hier auch Art Production? Ja genau, er ja überhaupt dran gekommen. Und der Production Designer, der hier beauftragt wurde, das ist Jack Fisk und der ist seit 1974 mit Sissy Spacek verheiratet, übrigens immer noch.
Ja, stimmt.
Und das war ja 2 Jahre vor dem Film und deswegen hat der Brian De Palma auf die Idee gebracht, Sissy Spacek hier zu casten. Und
weil Sissy Spacek auch schon weibliche Hauptrolle in Badlands und da kamen die Connections nämlich auch, dass Brian De Palma auf sie aufmerksam geworden ist und dann wurde er halt auch engagiert für den Film und hat dann praktisch nochmal
ja, auf Jack Fisk, genau. Mhm. Und der hat halt wirklich eine beeindruckende Vita, Alter, weil der hat nicht nur die Malick-Filme, irgendwie Tree of Life und The Master und dann eben auch The Master, There Will Be Blood, also auch hier für PTA einiges gemacht, aber dann halt auch Scorsese, weil Killers of the Flower Moon, The Revenant, aber dann halt auch Mulholland Drive und so. Alter, der Typ hat so krasse Filme in seiner Vita und da war da überall Production Designer.
Ja.
Ja.
Geile Vita, definitiv.
Ja, und dann wurde Sissy Spacek plötzlich die Hauptrolle, weil bis dahin war es Amy Irving. Das muss schon auch bitter sein.
Erinnerst du dich an den Zusammenhang, dass ich Sissy Spacek als Kostümdesignerin gesehen habe bei Phantom of the Paradise und gesagt habe, okay, komisch. Und dann haben wir herausgefunden, dass das durch diese Connection rauskam mit Brian De Palma und er ja dann versprochen hat, pass auf, ich besetze dich auf jeden Fall meiner größeren Rolle.
Ja.
Und das hat er jetzt wahrgemacht. Also, die ist jetzt von dem Kostümdesign-Credit ist sie dann in dem nächsten Brian De Palma-Film einfach in die Hauptrolle besetzt worden.
Aber da siehst du mal, ne, was das auch immer so für ein Klüngel ist. Und wenn du dann offenbar als Production Designer einen guten Status hast, dann ist es scheinbar auch kein Problem, dass du deine Frau anschleppst, die Schauspielerin ist, und dann heißt es hier, guckt euch die mal bitte für an.
Ja.
Und dann kommt sowas bei raus. Also, das ist schon geil. Ja, und so hat eben Sissy Spacek hier die Hauptrolle bekommen, nachdem sie 73 Badlands gedreht hat und dann mit schmalen 25 Jahren hier eine Teenagerin an der Highschool spielt.
Geht aber voll klar, finde ich.
Ja, das geht hier eigentlich bei allen klar. Das ist aber, glaube ich, auch so das Ding. Wenn alle hier das richtige Alter hätten und Sissy Spacek wäre die 25 gewesen, hätte man das unter Umständen gesehen. Aber dadurch, dass alle hier Mitte, Ende 20 sind oder sogar drüber zum Teil und hier alle Teenager spielen.
Haut's hin. Aber bei Sissy Spacek finde ich, also ich finde es sehr schwer, sie damals so altersmäßig einzuschätzen.
Ja, die wirkt wahnsinnig kindlich.
Ja.
Das hat aber wahrscheinlich auch ein bisschen mit ihrer Statur zu tun. Und
Statur, Inszenierung und so, klar. Aber ich hätte jetzt, wenn ich da jetzt ein Alter geschätzt hätte, hätte ich mich wahrscheinlich verhauen.
Hattest du auf dem Schirm, dass das die Cousine von Rip Torn ist?
Nee, das habe ich auch gelesen, das wusste ich nicht.
Ja, das ist so geil, was man da für Sachen erfährt.
Ja.
Jetzt muss man sich's nur noch irgendwie merken können, aber ja, das ist ein anderes Thema.
Fast wie der Coppola-Clan, der Rip Torn-Clan, ja, Sissy Spacek und Co.
Meinst du?
Wer weiß, wer da noch alles drin steckt, ja.
Müssen wir mal recherchieren, ja.
Mickey Rourke ist der Großneffe oder so, weiß nicht.
Ich finde es ja auch so geil, diese Story, dass Brian De Palma hier diesen Film dreht mit den ganzen Ladies und Steven Spielberg immer wieder mal vorbeikam und irgendwie jede gefragt hat, ob sie ein Date möchte. Keiner am Start war, bis er Amy Irving dann weich geklopft hat. Und
die haben dann geheiratet, ja.
Die haben dann sogar geheiratet.
Ja, die war auch hübsch, Alter, in Carrie. Alter Falter, ist die schön. Muss man die mal lassen, ey.
Amy Irving?
Die junge Amy Irving, super, wunderschön, finde ich.
Ja?
Mit den braunen Locken, ja.
Die fandst super. Du gut? Okay. Ja, das war ihr Debüt hier. Und später hat sie natürlich noch auch größere Sachen gemacht, wie Gentle und Traffic und Co. Also die kann man schon kennen, nicht nur als Frau von oder Ex-Frau von Steven Spielberg.
Ja.
Ja, aber eben, die spielen hier alle Schüler an der Highschool. Und das muss man halt kaufen, aber ich finde, das stellt kein Problem dar. Also eben, weil das ganze Setting, so wie es aufgemacht ist, geht klar. Also wir sind in North Carolina an einer Highschool, passenderweise die Bates High. Also hier gibt's eh so ein paar Psycho-Referenzen.
Das.
Oder?
Bei den Geigen dachte ich so,
ja.
Alter.
Ja, ich war auch sofort so, was? Moment mal, really?
Auf jeden Fall.
Aber es wird schon sehr gezielt eingesetzt. Ne? Ja, ich meine, Herman sollte ja auch ursprünglich hier den Score machen und ist dann leider davor gestorben. Ich bin ja fast ein bisschen froh, also nicht, dass Herman gestorben ist, aber dass es dann Pino Donaggio geworden ist, weil der Score ist für mich hier ein Riesenelement.
Das ist ein Highlight, ja. Obwohl er ja schon auf die Kacke haut. Also du hast ja in dem Moment, weißt du, wo sie ihre Kräfte einsetzt, ist ja nicht gerade subtil eingesetzt, der Score, sondern ist ja schon wirklich so, Alter, bang, 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 so, weißt du, schnell zwei Geigen hintereinander oder so. Also, aber geil, wirklich geil.
Ja, zumal das ja recht harmlos anfängt, da aber diese Geigen auch schon mit drin sind. Ne? Als sie zum ersten Mal ihre Kräfte einsetzt, ist es ja nur so, ein Tür geht zu oder Spiegel geht kaputt oder sowas.
Oder auf dem Fahrrad oder so.
Ja, genau. Und dann haben wir auch schon immer so ein schrilles Geräusch, das musikalisch entsprechend untermalt und das nimmt dann natürlich zu gegen Ende, aber ich finde es clever gemacht.
Da lässt er eine Wirkung, definitiv.
Ja. Und sowieso, das ist für mich ein Paradebeispiel für einen Film, wo eine Überinszenierung und auch ein Overacting funktioniert. Das gibt's halt echt nicht oft.
Und die Bildsprache. Ich glaube, es gibt andere Filme, wo ich die Bildsprache gestört hätte, weil die so diese Soft-Porno-Optik in manchen Momenten hat. Und
super weich gezeichnet, voll oft.
Dieser Weichzeichner wie in so einem Picher-Film, wo ich bei anderen Filmen gesagt hätte, Alter, was war denn das für eine Optik?
Und auch mit der Musik darunter entsprechend.
Richtig.
Da gibt es ein paar Momente, wo man wirklich denkt, man ist irgendwie gerade völlig in einem anderen Genre.
Und du kaufst es.
Ja, und es funktioniert irgendwie. Das ist schon krass, ja.
Finde ich auch.
Aber also, weil im Grunde spielt hier jeder ziemlich drüber. Also auch allen voran natürlich Sissy Spacek und die Dame, die ihre Mutter spielt, Piper Laurie, die spielt hier nämlich Margaret White und die ist erst letzten Monat gestorben. Oktober 23. Und ich hatte die hier schon in The Hustler, da wollte sie ja eigentlich ihren letzten Film gemacht haben, war dann schon in Rente und wurde dann zurückgeholt. Und das halt irgendwie 14 Jahre später oder was?
Ja, dachte, komm, auf eine Horrorkomödie hat sie gerade Bock. Da kommt sie wieder vor die Kamera.
Ja, die wusste ja scheinbar auch nicht, also hat ja nicht von Anfang an verstanden, dass das eine Komödie sein soll, ne?
Ja, hat sie im Interview gesagt, von wegen, dass sie das nicht ganz geschnallt hat.
Mhm.
Ein bisschen im falschen Genre unterwegs war und dann super überrascht war, dass sie Oscar-nominiert wurde.
Ja, ihr Mann hat ja dann scheinbar gesagt, du musst das irgendwie als Komödie verstehen und dann hat sie das so gespielt. Und
ja, ihr Mann hat ja gesagt, Brian De Palma ist halt ein Typ, der halt so leicht komödiantische Elemente in seine Filme einbringt, subtil so, weißt du, und sie dachte, okay, ist eine Comedy so.
Ja. Ja, das ist dann schon ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen eigentlich, weil das ist ein Genre, was nicht dabei steht, zumindest nicht auf IMDb. Da ist nämlich Horror und Mystery gelistet. Aber der hat auf jeden Fall Elemente, wo man sagen könnte, das geht in so eine fast schon komische Richtung.
Mhm.
Ja. Ja, okay, also jetzt, Handlung sieht so aus. Carrie White ist eben dieses schüchterne Mädchen auf der Highschool, ein Teenager, ohne Freunde, wird von den anderen gehänselt und Bullies am laufenden Band. Und ihre Mutter ist eben zu alledem noch wahnsinnig übergriffig, herrschsüchtig, überfanatisch religiös unterwegs und sieht deswegen in ihrer Tochter auch natürlich eine, die potenziell sündigt und will deswegen natürlich darauf achten, dass die halt eben keine schlechten Einflüsse hat. Und jetzt gibt es diverse Vorfälle in der Schule und da sehen wir dann nach und nach, dass Carrie offenbar sowas wie telekinetische Kräfte hat.
Mhm.
Und als sie dann von einem Jungen zum Prom eingeladen wird, vermutet sie da natürlich irgendeinen Plot dahinter und macht das dann aber trotzdem. Und da kommt es dann zu einem Vorfall, der, glaube ich, sehr bekannt ist und auch echt oft zitiert wurde. Tatsächlich habe ich einen Will Ferrell-Film dadurch jetzt ein bisschen besser verstanden.
Okay.
Das heißt besser verstanden, ich habe zumindest diese Referenz geblickt. Ja, ein Superstar war das. Ja, und jetzt müssen wir fast erzählen, was da passiert. Oder wo, es ist eigentlich tricky, weil das ist, ich meine, es gab Trailer, die das gespoilert haben. Das ist eigentlich die Prämisse des Films und es passiert aber halt erst in den letzten 20, 30 Minuten des Films.
Meiner Meinung nach müssen wir bei dem Film hier spoilern.
Ja?
Ja, ja. Definitiv.
Okay. Müssen wir dann, brauchen wir die Triangel wahrscheinlich.
Wo zur Hölle ist die Triangel?
Wo zur Hölle? Ich hole die Triangel. Erzähl mal weiter.
Ich erzähl mal weiter, ja. Ich wüsste aber nicht, was ich weiter erzählen soll, weil wir sind ja jetzt hier in der Story und ach, da liegt die Triangel. Okay. Tja, Lee hat jetzt so eine
die
große
Wohnung. Die war echt versteckt. Oh.
Ich habe auch versucht, die irgendwie zu ordnen, aber.
Ja, leck mich doch am Arsch.
Ja, unsere so magische Bewegung-Badhausen-Kiste mit allerlei Musikinstrumente. Oh, witzig, und
dass das Ding wieder ausgegraben hat. So, also dann einmal hier Triangel für dich.
Ja, dankeschön. Ich habe die Ehre. Habe die Ehre.
Habe die Ehre.
So, wir triangeln jetzt für den Film Carrie aus dem Jahr 1976 und spoilern jetzt drauf los, dass das alle, die den noch nicht gesichtet haben. Und
komm, leck mich doch am Arsch, Mensch!
Ja, die können sich hier ausklicken.
Ich hatte den noch hier eben aufgedrückt, welcher war denn das?
Ja, leck mich doch am Arsch!
Komm, leck mich doch am Arsch, Mensch!
Mensch! Hat er hier Plagiat aufgedeckt hier mit unserer Maschine. Lisa, was hast du uns geschenkt hier für so eine Copycat?
Ja. Meinst du, die haben die Rechte da an Kinskis Ausraste?
Nee, ich glaube, weil sie das Mensch weggelassen haben, ist sind sie safe, sind sie auf der safen Seite.
Wirklich.
Ist das Ungeheuer, was der mir erzählt?
Ja, jetzt aber. Spoiler mal drauf los.
Let's go. Dann kommt der Prom.
Ja, und beim Prom haben sich die anderen Mitschüler was vorgenommen, um Carrie mal wieder bloßzustellen. Und beide, nachdem sie zur Prom Queen gekürt wird, muss sie auf die Bühne kommen mit ihrem Partner und dort wird sie dann mit Schweineblut übergossen.
Mhm.
Ein Eimer voll Schweineblut. Und ja, dann legt sie richtig los.
Ja, dann bricht das Inferno aus. Aber es ist jetzt, es klingt so ein bisschen, klingt jetzt natürlich sehr schnell, wie wir jetzt die Handlung beschrieben haben, wie wir da so durchgerast sind.
Sind wir das?
Also wir bekommen natürlich schon mit, wie sie gedemütigt wird immer wieder, weißt du, wie sie ihre Periode kriegt in der Dusche und dann die anderen Mädchen, die sie mit Tampons bewerfen und so und zu Hause kriegt sie halt von ihrer Mutter diese religiösen Wahn entgegen, wird in eine Kammer gesperrt mit einer Jesusfigur und muss dann ihre Sünden irgendwie büßen und so.
Kein Jesus übrigens.
Ach so, kein Jesus. Ja, nennen wir ihn Sankt Theodor.
Sebastian, glaube
ich. Sankt Theodor. Mhm. Sankt Sebastian, okay.
Zu viel Kind, das ist nicht Yoshimitsu.
Ja, das sind immer so Sticheleien überall, so links und rechts. Und da ist ja eine Vertrauenslehrerin, die zumindest sie versucht immer wieder in Schutz zu nehmen und zu beschützen und die anderen Schüler auch bestraft, die irgendwie, die ja da zu nahe kommen. Also es dauert schon eine Weile, bis...
Es war Betty Buckley, ne?
Es war Betty Buckley, ja. Genau. Es dauert schon eine Weile, bis das auf dem Prom wirklich komplett... Also dieses Schweineblut war dann wirklich so der letzte Funken, weil sie sich ja... Weil sie ja der Meinung ist, dass es jetzt wieder bergauf geht, weißt du, sie hat jetzt, ist jetzt verliebt, hat
klar,
jetzt einen Freund.
Das ist eine
und
Entwicklung,
so,
das löst sich von ihrer Mutter. Häuft sich immer mehr an. Das geht auch, ich glaube, das erste Mal, dass wir erleben, dass sie halt scheiße behandelt wird, ist, als sie zu Beginn des Films zum Direktor gerufen wird und der sie halt immer Cassie nennt.
Immer wieder, wo sie ihn korrigiert.
Ja. Ja. Und deswegen, ja, es sind immer wieder Sticheleien auf einem unterschiedlichen Level und natürlich ist dann das Schweineblut der berühmte Tropfen, das was zum Überlaufen bringt.
Ja. Fast schon ein bisschen mehr als ein Tropfen, aber ja.
Ein Eimer halt.
Ja. Eimer Schweineblut.
Ja.
Und da sind halt echt ein paar namhafte Jungschauspieler am Start, die sie da mobben und die da unterwegs sind als ihre Mitschüler. Da ist halt neben Amy Irving sind da John Travolta dabei, Nancy Allen, die übrigens auch beide dachten, die wären so Comic Relief und das wäre irgendwie so ein bisschen so lustig.
Ja.
Bis sie dann letztendlich das Endprodukt von dem Film gesehen haben und dann gesagt haben, Alter, okay, was sind wir für Arschlöcher?
Dadurch
so
kommen sie halt übelst böse rüber.
Genau, ja. Und während des Drehs dachten die so, naja, okay, haben halt ein bisschen Spaß, so, weil es sind halt so kleine, sind halt so Idiots, so.
Ja, ja.
Kids being Kids, hat sie mal gesagt im Interview.
Und Nancy Allen, also hatten wir ja einen Robocop, aber wusstest du, dass die von 79 bis 84 mit De Palma verheiratet war?
Nee, das habe ich nicht gewusst.
Deswegen, also die haben kurz nach dem Film geheiratet.
So haben alle ihre Ehefrauen gefunden.
Das ist abgefahren, Spielberg, ne?
Und De Palma.
Das reinste Dating, the movie hier.
Voll, ja. PJ Souls halten wir bei Rock'n'Roll High School.
Ja, und Halloween.
Halloween, genau. Spielt eigentlich immer auch so einen ähnlichen Charakter. So diese aufgedrehte.
Mhm.
Und Michael Talbot will ich natürlich erwähnen, der war auch dabei.
Ja.
Der ist natürlich Swiatek aus Miami Vice.
Ja, ich glaube, Priscilla Pointer können wir auch erwähnen.
Okay.
Die hier Amy Irvings Mutter spielt.
Ah.
Passenderweise.
Real Life.
Auch in Real Life die Mutter ist.
Mhm.
Ja.
Ja, Amy Irving hat ja so ein bisschen so einen moralischen Wandel so. Also sie ist ja auch schon beim Mobben dabei am Anfang.
Mhm.
Aber irgendwann geht ja das zu weit. Aber dann nimmt Carrie halt auf diesem Prom nimmt sie ja null Rücksicht. Und deshalb, ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht aus der ersten...
Wie Carrie nimmt auf den Plan null Rücksicht? Wie meinst du das?
Nein, nicht auf den Plan, sondern auf die Wandlung.
Auf die Wandlung von
genau,
Amy Irvings Figur. Ja,
wer
ja.
gut ist und wer schlecht ist. In dem Moment ist sie halt...
Ja, ist auch schwer zu differenzieren in dem Moment.
Ja, das stimmt, ja. Das interessiert sie halt einen Scheiß. So, jetzt erzähl mal, wie du es empfunden hast, als die berühmte Prom-Szene losging.
Das ist ja schon tricky, weil das ist halt wirklich... In den letzten 20 Minuten erst. Und bis dahin hast du schon einen Aufbau, der so viel anteasert. Aber ich dachte dann schon am gewissen Punkt so, ey Leute, also ihr lasst euch ganz schön viel Zeit damit, weil mir wurde gesagt, dass das ein Horrorfilm ist. So, wann kommt denn dieses Element, was das Genre in irgendeiner Form rechtfertigt? Und auch wenn sich's eben über verschiedene Elemente immer wieder so anbahnt, dachte ich halt so, wann geht's denn los damit? Deswegen ist schon krass. Also man wird so ein bisschen hingehalten. Aber entsprechend geil ist das dann natürlich, wenn es soweit ist. Und ich finde diese Prom-Szene schon krass. Also auch, wie sie es audiovisuell umgesetzt haben. Ich finde zum Beispiel der Shot ist sensationell. Also auch geil, wie sie es mit Splitscreen gelöst haben.
Wie geil war das,
fand ich,
Alter.
Ein geiles Element.
Fand ich auch.
Plötzlich einfach hast du ein Splitscreen und das
und du siehst
fühlt sich trotzdem
Mayhem
richtig
so.
An und es geht überall drunter und drüber. Und dieser Shot dann von ihr auf der Bühne stehen und die Kamera dreht um sie rum und sie dreht sich in die entgegengesetzte Richtung. Das ist bitte für ein geiler Shot.
Überkrass. Und wie sie das, also wie sie mit diesen weit aufgerissenen Augen und Blut überströmt, wie sie da steht auf der Bühne und dann entfacht sie so diese Hölle. Das ist einfach, das ist Filmgeschichte. Das ist einfach krass. Und wie du sagst, dieser Splitscreen, die Musik dazu und vor allen Dingen, wo sie dann, wie gut ist das, dass in dem Moment, wo sie halt auf die Bühne geht, wo sie halt gewählt worden sind zum Paar, dass du keinen Score hast, sondern dass der Score erst einsetzt und so weiter.
Nee, das stimmt nicht.
Wo ist denn an irgendeiner Stelle und
das
so weiter, haben die Musik komplett ausgedreht?
Ja, aber nicht dort, weil also als sie als sie gekrönt wird, hast du nämlich sogar noch, da geht's nämlich fast schon in so eine Pilcher-Richtung mit der Mucke. Weil da hast du dann diese Momente, wo sie total Freude strahlen und auch da wieder maßlos overacted eigentlich, weil sie viel zu glücklich ist für diesen Moment. So, also es ist halt, ne, so, also wie, was sie spielt, ist halt so völlige Glückseligkeit.
Ja, oder die Szene mit der Mutter, wo sie dann so sagt, Mom, und so hin und her. Klar ist das, ich weiß schon, was du meinst mit dem drüber.
Deswegen ist es eigentlich schon drüber, aber es sorgt natürlich für einen noch krasseren Clash dann. Mhm.
Aber es gab eine Stelle, wo Brian De Palma sich entschieden hat, die Musik komplett auszublenden und nur irgendwie Schritte reinzubringen oder so. Aber ich weiß nicht mehr, welche Szene das war, wo ich gedacht hatte in dem Moment, Alter, jeder andere Regisseur hätte hier einen Score drunter gelegt, hätte die Spannungsmusik irgendwie drunter gepackt. Und da war auf einmal keine Musik zu hören, was ich überkrass fand als Stilmittel. Aber ich weiß nicht mehr, welche Stelle
das war. Ich meine, die Krönung war es nicht.
Dann war es nicht
die Krönung. Aber ich weiß nicht, ich war hier sowieso musikalisch. Also ich glaube, ich bin da ein bisschen vorbelastet. Und jetzt genauso wie dieser Moment mit dem Prom, wenn du diese Krönung hast und dann eigentlich fast schon cheesy Mucke drunter, damit das nachher so clasht. Mhm. Ich glaube, für mich funktioniert es, weil ich irgendwo auch wusste, dass danach noch was kommt. Also weißt du, dass es einen Clash geben muss, weil sonst wäre das, glaube ich, schon auch, würde es Momente geben, die man cheesy finden könnte bis dahin.
Okay.
Weißt du, ich meine? Also deswegen ist es natürlich schwer zu beurteilen, aber ich habe den jetzt so als erstes Mal gesehen und ich wusste natürlich, dass das noch einen Höhepunkt geben wird. Mhm. Aber sonst,
meinst du, ohne das Wissen?
Ich weiß es nicht. Also auf der anderen Seite müssen dann natürlich ohne das Wissen musst du ja erst recht vor den Kopf geknallt werden in so einem Moment. Also das muss ja umso krasser sein, wenn du halt nicht weißt, dass es dann nochmal eine ziemliche Wendung nimmt, dann muss das ja super heftig sein.
Logisch. Aber auch wenn es ein bisschen mit diesen Weichzeichner und so, auch wenn es ein bisschen schmalzig inszeniert worden ist, ist es erstens mal eins der krassesten Filme, wo Mobbing dargestellt wird, an Schulen und so weiter. Und viele Filme haben das ja behandelt. Und in vielen College-Filmen und so weiter wurden ja irgendwie Außenseiter gemobbt und so.
Klar.
Aber irgendwie denke ich immer wieder an Carrie zurück und denke so, Alter, okay, das war schon Next-Level-Shit. Mhm. Und du hast in der Form von der Mutter in diesem religiösen Wahn, wie sie mit ihrer Mutter, wie sie mit ihrer Tochter umgeht und sie dann ab einem bestimmten Zeitpunkt im Film ja auch aufgibt, indem sie sagt so, die ist ja eine Weile, dann beschützt sie sie. Und dann am Ende sagt sie ja so, okay, für dich gibt's keine Rettung. Und in ihrer verletzlichsten Seite, wo sie dann nach Hause kommt, weißt du, und die Mutter sie umarmt, ist ja eigentlich das, was Carrie White, wo sie sagt so, jetzt sinkt sie hier in die Arme von der Mutter, weißt du, in den eigentlichen Schutz, was sie schon immer mal wollte, dass die Mutter sie in den Arm nimmt. Mhm. Und die haut ihr ein Messer in den Rücken, Alter. Und ich habe auch, glaube ich, mal hier, wo wir die fiesesten Antagonistinnen hatten oder die fiesen Antagonisten und Antagonistinnen, hatte ich, glaube ich, auch die Mutter von Carrie erwähnt in der Rolle von Piper Laurie hier, die Margaret White und so, weil die war für mich auf jeden Fall, wenn ich zurückblicke und denke so, Alter, welche Mutter-Tochter-Beziehung war die krasseste der Filmgeschichte, dann taucht die schon auf in meinem Filmhirn und denke so, Alter, okay, das ist irgendwie krass hängen geblieben so. Mhm. Wie krass das gewesen muss, in diesem Haushalt groß zu werden und dann kommst du so in deine Schule und dann geht's nochmal weiter mit der Qual und so, weißt du, und mit dem alle schlagen auf dich ein, so, das ist so krass. Also ich konnte mich irgendwie gut in diese Rolle der Carrie White versetzen und so, und dass die eigentlich keine Chance hat, irgendwie da eine ruhige Minute zu haben und kommt in dieses Direktorzimmer und so und hat eigentlich nur eine Bezugsperson. Das ist schon echt krass. Also es
wurdest du auch öfter mal in den Schrank gesperrt, ja?
Nee, ich wurde nicht in den Schrank gesperrt.
Aber mit Tampons beworfen?
Auch nicht, aber ich bin empathisch. Ich kann mich auch manchmal noch...
aber ich bin empathisch. Ist klar.
Wait a minute, I'm a reasonable guy, but I've just experienced some very unreasonable things.
So sieht's aus.
Okay, Mr. Reasonable Guy. Ja, ach du, ich verstehe, was du meinst. Also es ist ja schon auch weh... Wenn es eben overacted ist, funktioniert es ja.
Ja, das es gab ist, viele Filme, die Mobbing behandelt haben. Es gab viele Filme, die so toxische Mutter-Tochter- oder Mutter-Sohn-Beziehungen behandelt haben. Aber Carrie ist schon ein sehr bleibendes Beispiel. Und
ist dann halt auch ein befriedigendes Ende, weil die nimmt dann halt Leute auseinander und du denkst natürlich so, fuck yeah, ist halt Payback.
Ja, ja. Und die religiöse Komponente natürlich dann beim Mit Tod der Mutter, und so, wie sie dann stirbt. Ist natürlich auch schon ziemlich smart, finde ich.
Ja.
Jetzt kann man unterm Strich, kann man natürlich auch sagen, ein bisschen platt irgendwie.
Ist es, auf jeden Fall.
Aber irgendwie auch wieder geil. Also alles, was du bei anderen Filmen so platt oder komische Bildsprache oder Overacting bezeichnen würdest, funktioniert irgendwie bei bei dem Film.
Ja.
Ist halt krass.
Das ist es auch irgendwie. Ich kann dir nicht mehr so hundertprozentig sagen, woran das liegt, woran das hier funktioniert.
Mhm.
Weil es ist halt sehr stilsicher. Also auch wenn der Stil eben, wenn du den in seine Einzelteile zerlegst, halt mitunter fragwürdig ist.
Aber er zieht's durch, ja.
Ja, aber eben, er zieht das konsequent durch. Und das ist schon, da kommt echt viel Geiles bei raus. Also schon beeindruckend. Und was ich vorhin sagen wollte zur Musik, ich glaube, ich bin da ein bisschen vorbelastet, weil das ist zweifelsohne ein geiler Score von Pino Donaggio. Aber ich habe halt mehrere Stellen gehabt, wo ich Samples wiedererkannt habe.
Naja,
aus denen Hip-Hop-Tracks gemacht wurden. Und das ist halt schon geil. Also gerade die Nummer, wo sie nach Hause kommt das erste Mal, heißt, glaube ich, auch Carrie Comes Home oder so, das Lied. Und da wurde halt ein MOP-Track draus gemacht und das habe ich halt sofort wiedererkannt.
Hast du mir geschickt, so den hätte ich zugegeben nicht erkannt. So, ist ja wirklich nur eine kleine Stelle.
Nee, das sind, glaube ich, 3 oder 4 Elemente aus dem Song sind in diesem Stück.
Abgefahren. Okay.
Einmal dieses diese Streicher. Und dann geht es ja so lang. Und dann das ist auch mit damit drin. Also es ist wirklich 3, 4 verschiedene Streicher und so aus dem Ding haben die Premiere halt wieder ein Beat rausgebastelt. Und Premiere, anscheinend Carrie-Fan, hat nämlich auch noch für YSP einen Track gemacht. Das ist aber aus einer späteren Stelle im Film. Das ist dann, da geht's Richtung Schweineblut.
Hast du auch Spice One erkannt?
Welchen Track?
Mind Over Sick. N-Word. Dieses They Laughing at You, They Laughing at You, was ja immer wieder geloopt worden ist in dem Film. Das hat er doch gesampelt in dem.
Ja, okay, dem das Song. Ist auch aus Kendrick. Den habe ich zum Beispiel erkannt. Geil. Ja, eben, also es ist scheinbar ein Film, der beliebt war in der Community, weil da wurde wirklich einiges draus gesampelt. Und das habe ich natürlich gefeiert, klar. Aber eben, der Score ist auch ohne das natürlich echt gut.
Da freut sich Mr. Pink aber hier über die über die Diskussion gerade.
Ja, und er muss Mr. Pink mal Bescheid geben, ob er die Lieder überhaupt in seiner Liste hatte.
Ja, kannst du MOP und Spice One auf jeden Fall hinzufügen.
Ja, und YSP auch.
Ja, YSP ist auch am Start.
So ein Killer-Track.
Der Primo.
Ja. Ja, DJ Premier. Aber das ist wirklich ein cooler Film.
Freut mich, dass du dem was abgewinnt hast.
Ich mochte den, ja.
Und das ist ja irgendwie, also, auch wenn das Schauspiel drüber ist, ist es auch irgendwie gut. Also, du kannst ja nicht sagen, dass Piper Laurie oder Sissy Spacek das irgendwie schlecht spielen. Du bist ja irgendwie bei denen, so, weißt du? Also, weißt du, wenn ein Schauspiel schlecht ist und so weiter, dann fühlst du ja irgendwie mit dem Film nicht mit. Aber du bist ja irgendwie bei den Figuren, finde ich.
Ja, aber du hast ja auch gelesen, dass Piper Laurie sogar am Set Probleme hatte, sich das Lachen zu verkneifen und so, weil die dann, oder stellenweise nach irgendeinem Take, wo sie so drüber gespielt hat, wieder losgelacht hat. Und
ja, ja.
Weil sie das selber halt so Banane fand, was sie da spielen muss.
Mhm.
Und ich glaube, der hat einfach im Schnitt eine Menge richtig gut gelöst. Es ist halt so wie so ein Christian Bale, der halt sagt, naja, also ich wirke halt auch nur wie ein richtig guter Schauspieler, weil halt immer die richtigen Takes genommen werden, aber da ist halt auch einfach viel Schwund dabei. Und dass dann eben eine Piper Laurie halt sagt, hey, das ist, war für mich unvorstellbar, dass da ein guter Film bei rauskommt.
Aber sie ist halt auch eine hysterische religiöse Fanatikerin. Insofern passt das schon, wie sie das.
Ja, aber jetzt stell dir halt vor, du hast dann die Musik nicht und du hast einen anderen Schnitt oder irgendwie eine andere Gewichtung und so und plötzlich wirkt's alles hammer cheesy.
Ja, ja, ein schlechterer Regisseur.
Also ich meine, wir können jetzt auch nicht konkret in Worte fassen, warum du hier viel Overacting hast in einem Film und das dann trotzdem aber in der Summe super funktioniert.
Mhm.
Das ist, ich krieg's nicht wirklich gepackt, wo genau da die Magie liegt jetzt. Also was er gemacht hat, damit das so aufgeht, weil also
rational, gesagt, ja.
Wenn du einzelne Elemente rausnimmst, ist es halt maßlos drüber.
Hast du recht.
Und deswegen kann ich schon verstehen, dass du dann da am Set stehst, weil dann hast du ja noch keine Musik oder sonst irgendwas. Du musst dir das halt selber vorstellen und dann ertappst du dich dabei halt, wie du permanent drüber bist. Also kann ich gut nachvollziehen, dass man da ein Problem mit hat.
Mhm.
Stimmt, oder dass man halt den Impuls hat, das so ein bisschen runterzufahren auch. Und dann hast du aber einen Regisseur, der sagt, nee, gib mal Vollgas.
Allein schon die Öffnungsszene in der Dusche, weißt du, wo die da, wo du eine Menge...
Ja, das war nämlich mein erster Moment, wo ich verwirrt war, weil ich dachte so, Alter, bisschen hoch angelegt, was Frau Spacek da macht. Weil ich dachte so, klar ist das eine traumatische Situation, aber Alter, die schreit da minutenlang rum, wenn das Thema schon längst durch ist und ich denke, was zur Hölle? So.
Ja gut, aber später, wenn du sie kennenlernst, macht es natürlich Sinn.
Ja, ja, eben, so ist, es erklärt jetzt sich dann und so und dann relativiert sich das halt auch mit diesem wahnsinnig groß angelegten Schauspiel, aber das war schon eben, im ersten Moment war das so kurz befremdliches Gefühl, weil ich dachte, wow, das ist schon sehr groß, aber eben, es geht dann auf in der Summe und das finde ich irgendwie faszinierend. Also Brian De Palma muss da schon irgendwie eine sehr konkrete Vision gehabt haben, also weil da greift halt viel ineinander, so. Geht gut auf. Ja, faszinierend. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das dann schlussendlich bei dir punktemäßig aussieht. Aber der Film hat halt auch finanziell funktioniert und das war wahrscheinlich mitunter ein Grund dafür, warum es da diverse Remakes gab im Laufe der Jahre.
Ich kann...
Hast du die da mal gesehen? Also ganz kurz, Budget 1,8 Millionen und da sind halt über 33 oder fast 34 Millionen draus geworden. Deswegen natürlich sehr erfolgreich gewesen im Boxoffice. So, hast du Remakes gesehen von dem Film?
Ich habe das Remake von 2013 gesehen, habe ich mal nachgeschlagen, von wann das ist.
Das würde ich auch ganz gerne sehen.
Mit Chloe Grace Moretz.
Ja, eben.
Und Julianne Moore spielt halt ihre Mutter, was natürlich schon mal geil ist. Und ich muss eine Lanze brechen, also ist ein gutes Remake.
Okay.
Ist jetzt die Frage, ob man dieses Remake gebraucht hätte. Ihr Loverboy wird halt in dem Fall gespielt von Ansel Elgort.
Juhu.
Das war nicht so produktiv für mich, aber der ist schon auch gut.
Okay.
Weil, also wenn sie am Ende halt Amok läuft, weißt du, und dann Autos durch die Gegend fliegen lässt, dann ist das im Jahre 2013, sieht das schon natürlich anders aus,
ja,
weißt du,
als
damals.
Klar.
Aber der ist schon gut. Und sie macht das auch gut, Chloe Grace Moretz. Also ich konnte ihm auch einiges abgewinnen, kommt aber nicht an das Original ran, also ist weit davon entfernt. Und die TV-Version hier mit der Dame, die ich neulich in May hatte, die habe ich nicht gesehen. Also ich glaube, hier die 2013er Carrie-Version, gibt es da noch welche? Es gibt ein Sequel auf jeden Fall.
Also ich weiß ein Sequel und diesen Fernsehfilm und ich weiß, dass das mal als Serie geplant war, aber das wurde wieder gecancelt.
Ja, das haben sie nicht gemacht. Also ich glaube, es gibt diese zwei Teile, es gibt das Remake und es gibt die TV-Fassung. Und ich kenne das Remake und ich kenne das Original. Ich kenne auch nicht das Sequel.
Okay.
Ja. Da ist ja wohl,
weißt du, wann
Amy
das
Irving Sequel? Ist dabei, glaube ich, beim Sequel.
Ach so.
Die spielt mit.
Ja, gut. Weißt du denn, von wann das ist, das Sequel?
Ende 90er war das.
Ende 90er? Hm. So lange haben die gewartet damit.
Ja, das hat eine ganze Weile gedauert.
Ach, aber stimmt, da hatte ich ja auch was gelesen. Dann erzählen die, dass halt Amy Irving so, also halt in der Klapse gelandet ist, ne? Weil halt völlig durchgedreht durch die Vorkommnisse hier, ja, okay.
Ist nicht mehr runtergekommen. Und es gab sogar mal ein Musical. Was
ja, das habe ich auch gelesen. Ja.
Viermal haben sie aufgeführt und dann aufgrund von mangelnder Besuch haben sie es dann eingestellt. Aber kurzlebiges Carrie-Musical war auch schon mal am Start.
Hätte mich auch nicht gewundert, wenn das gut funktioniert hätte plötzlich.
Ja, aber was hat Dennis gemeint hier? Evil Dead? Gab es mal ein Musical oder so? Ja. War da nicht irgendwas? Ist ja auch witzig. Wo wir gerade bei Amy Irving sind und Klapse. Was sagst du zur Schlussszene?
Okay. Also was soll ich dazu sagen?
Fandst du passend?
Ja.
Schon noch.
Finde ich ein gutes Ende.
Schon noch ein guter Schocker.
Du nicht?
Doch. Ich fand's auch gut. Hat mich so ein bisschen an Freitag der 13. erinnert natürlich, wo dann auch wo Jason aus dem Boot rausspringt und dann denkst du so, okay, das ist auch nochmal so ein Bang, so, weißt du, vor dem Nachspann, weil auch hier wirst du mit der Musik natürlich so... wirst du so eingelullt und denkst so, okay, jetzt Happy End. Oder nicht Happy End, sondern jetzt Nachspann.
Ja, ja.
Und dann kommt halt nochmal so ein Banger.
Ja, also ich glaube, das fällt schon so ein bisschen unter Effekthascherei, aber kann ich natürlich mir gut vorstellen, dass der seinen Spaß damit hatte.
Auch hier
denkst
wieder
so. Die Leute sind schon kurz vorm Aufstehen und guter Dinge und dann kriegen sie nochmal eine vorn Latz.
Ja, und auch hier wieder, wenn ich so ein Horrorszenen zusammenschneiden würde, weißt du, oder irgendwelche Endszenen oder so, würde ich den hier auch reinnehmen. So. Das ist schon Geschichte.
Mhm. Ja, stimmt schon.
Ja, ja und dann habe ich noch gelesen, habe auch die Interviews mir angeguckt auf dem Making-of und so von der Disc, wo dann auch die Mutter von Amy Irving gesagt hat, dass die so übermannt war von dieser Panik, die Amy Irving auf einmal gespielt hat in diesem Moment, dass sie kurz mal ihren Rollennamen vergessen hat und sie dann mit dem Vornamen angesprochen hat.
Da ist dann schon laute Musik drüber, deswegen hört man es nicht, aber ja.
Aber ja, da ist dann Mutter-Tochter-Dynamik auch privat durchgebrochen, dass sie sagt, Alter, okay. Da brechen die Mutterinstinkte dann durch, wenn die Tochter in Lebensgefahr schreit irgendwie gerade.
Ja.
Schon krass.
Ja, und was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass das in Oscar-Nominierungen endete, das ganze Ding. Es gab 2 Oscar-Nominierungen, eine für Sissy Spacek und die andere für Piper Laurie. Also weibliche Haupt- und Nebenrolle waren hier nominiert. Beide gingen leer aus, weil beide Preise gingen an Network. Mhm. Faye Dunaway hat den gewonnen und Beatrice Straight. Und das ist natürlich auch wieder sowas. Halt schwer vergleichbar, ne? Network und Carrie, Alter.
Ja, aber sollten nicht die einzigen Oscar-Nominierungen für Sissy Spacek bleiben. Also, die war ja nur schon öfter im Rennen.
Ja. Irgendwann in den 80ern einen gewonnen, ne? Aber das blieb dann auch dabei. Also, die war oft nominiert, ja, aber ich glaube, die hat nur einen gewonnen.
Hat die nur einen gewonnen?
Ich meine, ja.
Ich weiß, dass sie auch, also in den 2000er Jahren war sie definitiv auch in The Bedroom und so, war sie auch nominiert bei manchen Filmen.
Die war, ich glaube, 4 oder 5 Mal nominiert, aber soweit ich weiß, hat die nur einen gewonnen. Für diesen Coal Miner's Daughter, oder?
Möglich. Da würde ich jetzt nicht mein Hand für zwei legen, welche sie gewonnen hat, aber es ist eine krasse Schauspielerin, also.
Ja, die ist super.
Die ist schon gut.
Ich habe die jetzt gerade letztes Jahr in dieser Serie gehabt mit J.K. Simmons und so, die ist halt auch echt in alten Jahren noch richtig toll.
Die ist immer noch gut in alten Jahren und die, wir hatten die ja auch in diesem Kammerspiel mit der Mutter.
Mhm. Oh ja.
Das war jetzt zum Beispiel auch ein krasses Ding.
Ja. Auch aus den 70ern, ne?
Ja. Also,
schon eine gute Zeit von der gewesen.
Ja, und Badlands natürlich. Super Film.
Ja, den muss ich auch mal gucken. Der fehlt mir.
Die ist schon, die hat schon geile Sachen gemacht, muss man hier lassen. Mhm. Gute Filmauswahl.
Ja.
Alright.
So, das war's zu Brian De Palmas Carrie. Jetzt gibt's noch Punkte.
Mhm. 98 Minuten geht der Spaß, also ist jetzt auch nicht zu sehr in die Länge gezogen.
Stimmt, und da gibt's auch keine groß unterschiedlichen Schnittfassungen. Ne? Also wahrscheinlich gab's mal irgendwie eine PG-13-Version fürs Fernsehen, aber das also kann man ja ignorieren.
Ohne Schweineblut.
Genau, das wäre
einfach komplett Blut rausgeschickt.
Carrie ohne Blut. Ja, das,
einfach nur die Weichzeichner sehen.
Wäre ein anderer Film. So, 7,4 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 86. Letterboxd 3,8, was dann schon wiederum wenig ist. Ne?
Ja.
Im Vergleich. So, wo bist du gelandet?
10 natürlich.
Natürlich 10, sagt er. Siehst du das? Du, so natürlich finde ich das nicht, weil meinen Augen war hier wieder mal alles drin.
Fair enough. Also, unterm Strich für mich, neben Shining die beste Stephen King-Verfilmung, in meinen Augen.
Mhm.
Also beides sehr früh, man kann natürlich auch Green Mile und so mit reinzählen, der ist natürlich auch mega. Aber Carrie und Shining sind für mich schon so die Speerspitze der Stephen King-Verfilmung.
Ja, kann ich verstehen und das korreliert wahrscheinlich auch mit meinen Punkten. Ich bin bei 9.
Okay.
Das heißt, du hast wieder einen halben daneben. Aber das ist auf jeden Fall eine großartige Stephen King-Verfilmung.
Ja, mit 9 Punkten bin ich schon sehr zufrieden hier, die du den Film gibst. Finde ich gut.
Ja?
Ja.
Wenn ich jetzt mit 6 gekommen wäre,
ja, das ist ja halt
problematisch. Ja.
Bei dem Genre habe ich halt immer so ein bisschen so ein Fadenbeigeschmack in meinem Hals, wenn ich mit dir diese Filme bespreche und denke so, oh, wenn es nachher in die Punktevergabe geht, Alter, und jetzt zerreißt schon wieder und sagt, ja, Mathieu, ja, war ganz nett. Dann fick ich sein Leben.
Aber ich finde, der kommt jetzt nicht mit so billigen Sachen wie Jumpscares und so daher.
Ja, cool.
Also der macht ja schon...
Ich muss auch dazu sagen, der war auch bei mir nicht vorher bei einer 10. Also ist jetzt auch wieder einer der Filme, wo ich gesagt habe, Alter, warum habe ich dem keine 10 gegeben, sondern...
Ach so, ja, warst du früher woanders?
Ja, ich stand wahrscheinlich auch irgendwie bei dann 8,5 oder 9 oder so. Und hat er jetzt verdient, Filmgeschichte. Das ist wieder so ein Ding, so, dass ich sage, was wird's denn mehr?
Mhm.
Und davor war ich wahrscheinlich so, ja, ein bisschen am Anfang und so, ein bisschen mehr, bla.
Naja, also eben, ich war ein bisschen finde halt,
früher.
Er lässt sich dann mit diesem Höhepunkt schon wahnsinnig viel Zeit, also bis zum Höhepunkt lässt er sich schon wahnsinnig viel Zeit, finde ich.
Aber dann, richtig.
Ja.
Ja, das stimmt, der lässt sich schon ein bisschen Zeit. Obwohl es natürlich geil ist, dass so subtil ihre telekinesischen Fähigkeiten, wenn sie irgendwie, weißt du, dass der Aschenbecher irgendwie bei dem Direktor irgendwie auf den Boden fällt und so eine Momente, dass du denkst, so, okay, ist krass, so, weißt du, also.
Du bist auch so ein Telekinese, Alter.
Telepath, nee, Quatsch. Sind doch telekinesische Fähigkeiten.
Telekinetisch, aber ja.
Ach, telekinetisch heißt
es. Es heißt da Telekinese, aber es sind dann telekinetische Fähigkeiten.
Okay, das habe ich nicht gewusst. Das heißt nicht telekinesische Fähigkeiten, das heißt telekinetisch.
Ja.
Okay.
Oder liege ich jetzt falsch?
Also ich höre das so, telekinetisch höre ich zum ersten Mal.
Okay. Ja, dann schreibt uns doch.
Schreibt es in die Kommentare.
Im Zweifel schieben wir das einfach auf euch ab, ey, geil.
Dennis.
Ach, sehr, es ist richtig Sonntag heute, ey, meine Fresse.
Schreibt es in die Kommentare. Na gut.
Achso, jetzt müssen wir noch ausrechnen hier.
Also ja, ich kann ja mal gucken, ich kann mal wieder gucken, wie hoch ich verloren habe.
Ja, du bist mit 1,5 Miesen einen halben Punkt hinter mir. Ich habe einen Miesen heute.
1,5:1. Okay, das war mal wieder knapp, wie so andere Male.
Wie so oft.
Aber trotzdem geht auch der Monat November, was die Support-Episoden und die regulären Episoden angeht, an dich. Ich konnte hier nichts mehr reißen. Aber ich kann mal gucken, wie es ausgegangen ist. So.
Na?
Damals. 7:3 war der bisherige Stand. Das heißt, 8:3.
8:3.
Immerhin konnte ich 3 Punkte holen, aber das reicht nicht, um den Monat irgendwie für mich zu entscheiden. Also,
jetzt freut er sich schon über 3 Punkte.
Ey. Hätte ich 5 Siege mehr machen müssen. Ja. Ich freue mich nicht, sondern denke, da muss ich mein Game upsteppen.
Mhm. Das ist immer ein guter Vorsatz. Das ist
ein guter Vorsatz.
Ja.
Um es mal in, wie Tom zu formulieren. Mein Game upsteppen.
Mhm.
Gut.
Ja, wir glauben an dich.
Ja, bis jetzt nur der hier.
Oh, I just got full body chills of embarrassment for you.
Ja.
Was Punkte angeht, eher so die Liga.
Tja.
Aber nächster Monat.
Der wird's.
Good. Very good.
Ja, der Dezember wird's richten.
Dezember.
Oh, Plot Twist.
Da kommt
Guest gewinnt das Punkteraten. Mm. Support-Episoden und reguläre Episoden. Ich seh's kommen.
Flirtation of the delightful will have no effect.
Haben wir den November abgeschlossen. Wir haben 2 frische Lose und die werden im Dezember besprochen.
Ja.
Und
das machen wir.
Ich habe noch 2 Losfilme von der großen Ziehung. Die werden sehr bald abgehandelt. Insofern.
Bringst du die noch dieses Jahr?
Die bringe ich in der kleiner Teaser, die bringe ich in der kommenden Episode schon beide.
Okay.
Und dann bin ich ebenfalls schuldenfrei, außer die ganz frischen Lose.
Mhm.
Und dann können wir gerne 10 neue Lose ziehen. Ich mache das so wie du und hake beide in einer Episode ab.
Geil.
Könnt ihr euch drauf freuen. Das in der nächsten Episode.
Und gegebenenfalls sogar vorbereiten, wer das mitgucken möchte.
Genau, ja. Leute mit Tabelleneinsicht oder jetzt hier mit der Information dürfte auch die Filme gerne mitgucken. Hier nochmal an euch dann, diejenigen, die keine Tabelleneinsicht haben, das ist einmal Die Träumer von Bernardo Bertolucci und das ist der Film Pack der Wölfe, Brotherhood of Wolves, die folgen dann von mir.
Mhm.
Kennst du die beide?
Pack der Wölfe kenne ich,
mhm.
Natürlich, aber den Bertolucci-Film nicht.
Bertolucci nicht, Pack der Wölfe.
Von wann ist der, Die Träumer?
Das war Anfang 2000, 2001, 2002, Eva Green.
Okay.
Weibliche Hauptrolle und männliche Hauptrolle hier Michael Pitt von Boardwalk Empire. Und so.
Okay. Den kenne ich nicht.
Beides Rewatches bei mir.
Mhm.
Schauen wir mal, wie die abschneiden.
Alright.
Ja, das dann in der kommenden Episode und wir hören uns natürlich auch wieder aus unserem Auftragsportfolio den einen oder anderen Film aussuchen und werden dann wieder mal eine gemeinsame Rezension reinbringen.
Ja.
Das dazu.
Und wahrscheinlich auch wieder Gäste im Dezember.
Wahrscheinlich gibt es im Dezember auch wieder Gäste, wer sich traut. Bei uns vors Mikrofon zu kommen.
Wird's geben.
Die werdet ihr dann auch hören.
Na klar, kriegen wir auf jeden Fall hin.
Coolio, hast du noch was, Lee?
Nee.
Ich auch nicht.
Muss man jetzt schon frohe Weihnachten wünschen? Wahrscheinlich nicht.
Nee, das muss man nicht.
Noch ist ja noch nicht mal Dezember.
Nee, noch ist nicht mal Dezember. Erstmal kommt Nikolaus und da ist auch dein Geburtstag und dann kommt Weihnachten und dann kommt mein Geburtstag und dann kommt Advent und so. Dauert alles noch.
Advent kommt nach deinem Geburtstag, das ist ein bisschen spät.
Naja, nee, kommt alles so ein bisschen so, ist alles eine Suppe.
Ja, siehst du, aber eben, bei mir gehört Nikolaus schon zu Weihnachten.
Stimmt schon, ja. Was ist wichtiger, Nikolaus oder dein Geburtstag an dem Tag?
Das ist doch die größte Verarsche, wenn du am 6. Dezember Geburtstag hast, dann interessiert sich halt ein Toter für deinen Geburtstag.
Das sagst du zu mir, der am 25. Geburtstag
hat. Ja,
eben. Weißt du, wie viele Kinder zu meinem Kindergeburtstag gekommen sind?
Digga, wir sitzen 2. da im gleichen Boot, ey.
2 Ausländerkinder sind zu den 30 Einladungen, die ich verschickt habe.
Was spielt das für eine Rolle, ob das Ausländerkinder sind? Was sind das schon wieder für ein Begriff überhaupt, Guess?
Na, die Ausländerkinder sind gekommen, weil die nämlich besseres, weil die kein Weihnachten gefeiert haben, ja. Okay. Hier, die Deutschen sind alle schön zu Hause und bei Familie geblieben, anstatt zum Guest-Geburtstag zu kommen.
Im Ausland feiert man also keinen Weihnachten.
Und ich saß dann da mit meinem Zauberer und den Ponys.
Mhm.
Ohne Gäste. traurige Geburtstage.
Zauberer und Pony, Alter.
So war das. Ja, ja, meine Eltern haben einiges aufgefahren für die Party, aber fehlt nur die Gäste.
Nur, ja, nur Gäste anscheinend nicht.
Nee, Gäste nicht. Mhm. Hätten sie ein bisschen besser timen können.
Ja.
Aber gut, ich habe auch Freunde, die haben Silvestergeburtstag und so, das ist auch nicht
ja, habe ich auch einen, das muss noch richtig scheiße sein. Wobei, da hast du wahrscheinlich keine Probleme, Leute zu finden, die sagen, ey, wollt ihr mit mir feiern?
Ja, ja, das stimmt, ja. Da hast du recht, ja. Auf jeden Fall wirst du, wenn du irgendwo weggehen willst an dem Tag, solltest du keine Probleme haben.
Bei mir kommt ja auch erschwerend hinzu, dass dann alle, so die paar arbeitenden Freunde, die ich habe, die dann halt sagen, ja, nee, wenn du dann am Wochenende drauf feiern willst oder so, die sagen halt, ja, Weihnachtsessen von der Feier oder sonst was, weil das wird dann super gerne halt so in dem Zeitraum gemacht.
Stimmt, ja.
Deswegen, ja, ist auf jeden Fall lame.
Das wird ja auch, in unserem Alter wird es ja auch nicht besser, weil die jetzt alle mit Family sind und kleine Kinder haben eben, und sowas. Und dann so, ah nee, Party und so schaffe ich nicht, muss um 20 Uhr im Bett sein. Mhm. Also, jetzt sind es andere Probleme.
Tja.
Aber ich habe ja vorgesorgt, wenn ich meinen Geburtstag feiere dieses Jahr, was ich ja mal wieder mache.
Ach so, ja.
Fangen wir ja schon um 18, 19 Uhr an. Insofern gibt es da keine Ausreden für diejenigen, die sagen so, ich muss früh ins Bett.
Das ist ein guter Plan.
Also nicht so wie früher. Und wenn dann
dieses Jahr steht Geburtstagsfeiern an, ja?
Dieses Jahr steht Geburtstagsfeier an. Also sind alle herzlich eingeladen. Wir haben auch schon Location und Tag und haben auch ein paar illustre Leute schon eingeladen.
Illustre Leute?
Ja, der Azubi kommt extra angereist. Also der ist auch am Start. Ja.
Sag mal, wie oft will der denn im Dezember nach Berlin kommen?
Der will ja nach dem Konzert will er zurückfahren
ja,
und
eben.
Dann
das ist
ein paar Tage
Plan.
Später wieder zurückfahren. Also das ist sein Plan.
Okay.
Der hat offensichtlich mit Bahnfahren kein Problem.
Ja, gut.
Jeder, wie es mag.
Ich werde es ja dann mitkriegen, wenn er kommt.
Du wirst es mitkriegen, ja. Kannst die Matratze wieder ausrollen.
Yes.
Alright. Jetzt aber.
Jetzt aber wirklich.
Tschüssikowski.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.